Ich bin Lee Schumann, Landeskatastrophenschutzbeauftragter im DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge von 7 gute Gründe ist Annette Strauß zu Gast. Sie ist langjährig im Roten Kreuz aktiv und Zeitzeugin einer besonderen Epoche. Sie nimmt uns mit in ihre Jugendjahre im Deutschen Roten Kreuz der DDR, erzählt von Sanitätsdiensten, Ausbildungslagern und ersten Wettbewerbserfahrungen. Wir sprechen darüber, wie sie den Wendeherbst 1989 in Dresden erlebte, welche Rolle Unparteilichkeit und Jugendarbeit in dieser turbulenten Zeit spielten und wie aus der Rotkreuz-Jugend der DDR Schritt für Schritt das Jugendrotkreuz im Landesverband Sachsen wurde. Annette berichtet von der abenteuerlichen Fahrt zur ersten Bundesjugendkonferenz und warum das dann doch nicht die erste war, im Westen von den Diskussionen um Demokratie und Mitbestimmung im Jugendrotkreuz und von ihrem eigenen Weg in verantwortliche Funktionen bis ins Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes. Ein weiteres Thema sind die oft übersehenen Frauen in der Rotkreuz-Geschichte, von Marie Simon bis hin zu aktuellen Fragen der Gleichstellung. Eine Folge über Geschichte und Gegenwart des Roten Kreuzes, über persönliche Prägungen und gesellschaftliche Umbrüche und darüber, warum Jugendarbeit, Engagement und ein bisschen Frechheit das Rote Kreuz bis heute stark machen. Viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 22. September 1887 begann die 4. internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes in Karlsruhe. Sie dauerte bis zum 27. September 1887. Diese und die Konferenz 1869 in Berlin waren die einzigen beiden Konferenzen, die bisher in Deutschland stattfanden.
Heute ist zu Gast und wir sind remote quasi miteinander verbunden, Annette Strauß. Und bevor wir das alles aufdröseln, wir beginnen, wie wir immer beginnen. Annette, wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Also ich bin Annette Strauß, ich komme aus Sachsen. Aktuell bin ich im Roten Kreuz die Vizepräsidentin des DRK Landesverbandes Sachsen und die Bundesleiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit.
Okay, also quasi einigermaßen prominente Rolle. Da können wir gleich mal schauen, weil du bist ja als Bundesleiterin der Wohlfahrts- und Sozialarbeit auch im Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes.
Ja.
Was muss man sich da vorstellen unter der ehrenamtlichen Arbeit im Präsidium? Wie sieht sowas aus?
Naja, hauptsächlich besteht es darin, dass wir uns so 6 bis 8 Mal im Jahr zu Präsidiumssitzungen treffen und dann über die aktuellen Themen der Rotkreuzarbeit und der Herausforderungen, die da gerade auf uns zukommen, diskutieren. Da sind ja im Moment gerade ganz spannende, auch politische Themen, das Thema zivil-militärische Zusammenarbeit, das ist praktisch jedes Mal beschäftigt, und andere aktuelle Dinge und ein paar übliche Formalien, die jeder, der in irgendeinem Vorstand arbeitet, glaube ich, auch schon also mitgemacht hat, Protokolle und so ein Kram.
Protokolle und so ein Kram, genau. Mhm. Aber das heißt, das ist so die, ja klar, die Bundesperspektive und natürlich eher so strategische Aspekte, die ihr da halt quasi an der Management, der ehrenamtlichen Managementspitze des Roten Kreuzes da diskutiert und besprecht.
Genau, so kann man das sagen.
Okay, und was würdest du sagen, weil du, also hilft dir da dein Werdegang, deine Erfahrungen im Roten Kreuz auch für diese Rolle oder ist das was ganz Eigenes, was man lernen muss?
Also das hilft mir ungemein, weil ich halt tatsächlich in meinem unterdessen mehr als 40-jährigen Dasein im Roten Kreuz tatsächlich vom Jugendrotkreuz von der Pike auf über ganz verschiedene Funktionen letztlich bis dahin gekommen bin und bei der Gelegenheit natürlich nie die Verbindung verloren habe zur Basis des Roten Kreuzes, also immer noch die Menschen kenne in meinem Kreisverband und mit denen Dinge gemeinsam mache und natürlich da irgendwie immer noch am Puls des Verbandes bin. Und das hilft mir ganz sehr, dass ich zum einen halt weiß, was denkt der Verband wirklich? Wo sind da die ernsthaften Probleme? Zum Beispiel ist da ja so durchaus noch ein Thema, dass die Themen, speziell Themen des Ostens, eher nicht so die Rolle spielen auf unseren Bundesebenen. Da musst du dir vorstellen, dass ich da die Einzige bin, die da im Präsidium sitzt. Und Zum anderen natürlich habe ich ganz schön Gremienerfahrung gesammelt im Laufe meiner Zeit, so dass ich schon auch weiß, wie so ein Gremium funktioniert, was man da mal wann vorbringen darf und wo man vielleicht mal lieber die Klappe hält. Auch das gehört irgendwie dazu. Mancher kann das sich vielleicht nie so richtig gut vorstellen, aber wenn man manchmal wirklich was erreichen will, muss man das manchmal auch diplomatisch machen in so Gremien.
Okay, das wäre jetzt nicht so meine Stärke, aber das heißt, da könnte ich was von dir lernen.
Ja.
Sehr gut. Du hast deine Geschichte schon ein Stück skizziert. Sag mal, seit wann du beim Roten Kreuz bist und wie du dazugekommen bist.
Ich bin seit genau 1984 beim Roten Kreuz. Ich bin damals noch, ich bin ja aus Dresden, habe ich vorhin gesagt, ne, aus Sachsen, in das DHK der DDR eingetreten. Und zwar eigentlich einfach, weil meine jüngere Schwester da schon dabei war. Und ich bei Veranstaltungen so am Wochenende, wo ich mal mitgegangen bin, festgestellt habe, dass das eine coole Sache mit lauter netten Leuten ist. Und als die praktisch, die ist ganz feierlich, die war in so einer Arbeitsgemeinschaft Junge Sanitäter. Das waren die Kinderorganisationen sozusagen des DRK der DDR in den Schulen verortet. Und die sind in einem feierlichen Akt jedes Jahr, wenn sie das wollten, wenn sie 16 geworden sind, in das DRK der DDR aufgenommen worden. Da sind die Eltern dabei gewesen, das war eine ganz feierliche Veranstaltung und alle waren ganz stolz drauf. Und in dem Jahr, wo das bei meiner Schwester passiert ist, bin ich tatsächlich dann auch in das DRK eingetreten und seitdem bin ich dabei.
Okay, und das heißt, das war, du hast dann diese Feier mitgenutzt oder war das bei dir nicht so feierlich, der Eintritt?
Nee, bei mir war das eher nicht so feierlich.
Okay. Das war ein spannendes Ritual, okay.
Ja.
Jetzt hast du gerade schon gesprochen davon, dass, also das soll ja heute auch drum gehen, genau um diese Erfahrung, die du gemacht hast, insbesondere in der Wendezeit und bei der Gründung dann quasi des Jugendrotkreuzes in Sachsen. Und du hast gerade schon gesagt, dass du im Präsidium die Einzige bist, die so ein Stück für eine Ostperspektive und Ostthemen steht. Würdest du sagen, dass das heute tatsächlich auch noch eine Rolle spielt und welche Themen oder welche Perspektive ist es, die da sonst fehlt?
Ich glaube schon, dass das noch eine Rolle spielt, weil immer noch, auch nach 35 Jahren, eine Rolle spielt, dass die Voraussetzungen, die die Landesverbände und Kreisverbände im Osten vor 35 Jahren hatten, einfach grundlegend ganz andere waren als die, die vor 35 Jahren in den westlichen Landesverbänden waren. Ne? Die mussten sich ja praktisch völlig neu erfinden. Und alles neu lernen und sich dabei behaupten, gleichzeitig sofort behaupten, auf dem sich so Anfang der 90er Jahre entwickelnden Sozialmarkt, wo plötzlich alles, was irgendwie soziale Einrichtungen waren, sich in der Marktwirtschaft behaupten mussten. Es gab, die hatten praktisch keinerlei Vermögen, keinerlei Rücklagen, niemanden, der sich damit auskannte. Und insofern sind, glaube ich, Entwicklungen schon anders verlaufen. An manchen Stellen wage ich zum Beispiel mal zu behaupten, sind wir vielleicht auch ein Stück voraus, Probleme zu lösen, die jetzt vielleicht erst in einem westlichen Landesverband oder Kreisverband auftreten. Also dass eben bei uns waren viel eher das Thema Ausschreibung im Rettungsdienst, als das bei uns losging im Osten. Da haben alle uns belächelt und gesagt, so ein Quatsch, da müssen wir uns nie damit beschäftigen. Dann ist es ein riesiges Thema geworden, als es plötzlich alle betroffen hat. Und insofern gibt es schon noch Perspektiven, die anders sind, als sie sozusagen so im Westen sind. Und ich glaube, das macht einfach Sinn, das auf Augenhöhe immer mitzudenken. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal in meiner Vorstellung, ist es vielleicht am Ende gar kein Ost-West-Thema mehr, sondern einfach eins von regionalen Unterschieden, die es ja überall gibt, die es im Süden und im Norden gibt. Ich glaube aber, dass wir sehr darauf achten müssen, dass aus irgendwelchen Gründen nicht so große, nicht so starke Verbände trotzdem immer mitgenommen werden und trotzdem immer ein Mitspracherecht haben und wir uns davor hüten müssen, dass große, ich sag jetzt mal böswilligerweise vor allem süddeutsche Landesverbände immer über alles drüber bügeln und sagen, wir sind die Größten, wir können das am besten und wir entscheiden, wie das im Roten Kreuz gemacht wird. Dann nehmen wir uns auch ein Stück unserer Vielfalt und lassen welche auf der Strecke, bei denen das vielleicht nicht so gut funktioniert.
Ausgezeichnet. Ich vermute, das mit den süddeutschen Landesverbänden war jetzt mehr ein fiktives Beispiel, aber man, glaube ich, versteht, was los ist. Also das Fazit wäre, dass quasi die deutsche Teilung dazu geführt hat, dass die dann neu gegründeten Landesverbände im Osten quasi andere Ausgangsvoraussetzungen hatten und das jetzt eben noch nicht normalisiert oder vereinheitlicht ist und gleichzeitig deswegen vielleicht Erfahrungen machen mussten und die jetzt auch anderen hilfreich sein können, weil es halt vielleicht bestimmte Prozesse vorweggenommen hat.
Ja.
Genau, okay. Bevor wir zu deiner eigenen Geschichte im Jugendrotkreuz auch noch in der DDR schauen oder dann in der Zeit der Wiedervereinigung, würde ich gern ganz kurz anschauen, Deutsches Rotes Kreuz in der Deutschen Demokratischen Republik, ohne das jetzt im Detail aufzumachen, aber was würdest du sagen, was waren denn so typische Aufgaben des Roten Kreuzes in der DDR?
Rote Kreuz in der DDR hat sich sehr um Gesundheitsvorsorge bemüht. Also da gab es in allen Betrieben so Gesundheitshelfer, hießen die. Mhm. Die waren im Grunde schon für so eine Kombination aus Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz unter den Tätigen dort zuständig. Dann hat das Deutsche Rote Kreuz in der DDR im Prinzip vollständig das Thema Rettungsdienst entwickelt und ausgeführt. Die schnellen medizinischen Hilfen sind sozusagen diese Vorläufer von, was wir heute RTW und so dazu sagen würden. Das hat in der DDR vollständig das Rote Kreuz gemacht. Es hat auch internationale Aufgaben wahrgenommen, also so wie wir das ganz normal kennen, wie das ja in die Satzung sozusagen des Deutschen Roten Kreuzes gehört. Es gab immer auch, also schon seit Mitte der 50er Jahre, auch eine Jugendorganisation, die ist dann aber nicht mehr selbstständig gewesen. Also zu meiner Zeit hießen wir nicht mehr Jugendrotkreuz wie am Anfang, sondern Rotkreuzjugend und waren kein eigenständiger Jugendverband, sondern waren so Jugendgruppen, wie gesagt, in den Schulen und auch in den Betrieben. Es war ohnehin so, dass sehr viele, also die Aufteilung war in sogenannte Grundorganisationen, die so die niedrigste Stufe der Organisation waren. Und die waren eher nicht lokal verortet, sondern eher in großen Betrieben und an Schulen und in großen Bildungseinrichtungen oder so verortet.
Ah, okay. Das heißt, die waren jetzt nicht an einen Ort gebunden, sondern eher an eine Organisation.
Genau.
Okay.
Also ich war so ein bisschen eine Besonderheit. Wir waren in der sogenannten Grundorganisation Dresden Süd. Das war was Besonderes, weil wir tatsächlich
an einen
Stadtbezirkssekretariat sozusagen, weil wir so ein bisschen das Sammelsurium aus den umliegenden Schulen und Betrieben und kleinen Betrieben und so waren, wo es keine eigenen großen Grundorganisationen gab.
Okay.
Aber das Thema, also Kinder zum Beispiel, waren organisiert in diesen Arbeitsgemeinschaften Junge Sanitäter. Und die waren ganz unbedingt an eine Schule gebunden, wobei die schon ein bisschen mehr waren, als wir das heute als Schulsanitätsdienst kennen, sondern schon auch das gesamte Spektrum der Ausbildung gemacht haben, wo eben auch über die Gesundheitssorge, über, was weiß ich, Heilkräuter und so Geschichten, aber auch sowas wie Orientieren im Gelände und Naturschutz und so, schon auch den gesamten Bildungsauftrag einer Jugendorganisation. Und es gab halt, viele Jugendliche waren in ihren Schulen und ihren Betrieben organisiert. Das ist nachher zur Wende ein ziemlich großes Problem für uns gewesen.
Weil die Betriebe alle verschwunden sind.
Weil die Betriebe sind verschwunden, die jungen Leute übrigens auch.
Ja, genau.
Und in den Schulen, da ist es uns als erstes auf die Füße gefallen, in den Schulen waren plötzlich so, also ich weiß nicht, ob man sich das von Weitem vorstellen kann, bei uns herrschte irgendwie auch so ein paar Jahre lang irgendwie rechtsfreier Raum. Und oder irgendwie so Raum, wo niemand richtig wusste, wie es geregelt ist und jeder es irgendwie selber machen konnte. Und in den Schulen war ein ganz großer Trend unmittelbar zur Wende, jede Form von, wir nannten das in der DDR gesellschaftliche Arbeit, aus der Schule zu verbannen. Und damit sind unsere Arbeitsgemeinschaften aus den Schulen geflogen.
Was vorher quasi sehr prägend war, und das war dann eben auch weg, weil man das nicht mehr haben wollte, diese Mischung wahrscheinlich.
Genau, weil man diese Mischung nicht mehr haben wollte, weil man dann nicht mehr unterschieden hat, was das jetzt für eine Arbeitsgemeinschaft, wo die hergekommen sind, wie auch immer, dass das Rote Kreuz vielleicht was Besonderes ist. Das wurde alles sozusagen über einen Kamm geschoren und es wurde alles rausgeworfen. Insofern hatten wir zum Teil in kürzester Zeit für unsere Jugendlichen, also für unsere Kindergruppen, weder ein Dach über dem Kopf noch irgendwelche finanzielle Unterstützung.
Weil es da auch wieder keine Struktur gab, die das hätte geben können.
Genau.
So, okay. Genau, das beschreibst du ja dann auch gleich in dem Beitrag, den wir besprechen. Fand ich ganz spannend. Also so improvisierte Bedingungen und so weiter, wie ihr da angefangen habt. Das heißt aber, wie du das beschreibst, dann würde ich das schon so sagen, dass das Rote Kreuz in der DDR schon sehr präsent war, oder? Also in den Schulen, über den Rettungsdienst und so weiter, in den Betrieben. Wie ist es mit diesem ganzen Thema, also was jetzt eher zu dem Wohlfahrtsverbandsteil gehört, war das auch Thema in der DDR?
Ja, das war auch Thema. Also wir als Jugendliche im Roten Kreuz, wir haben zum Beispiel außer unserer sogenannten Gesundheitshelferausbildung, das ist so ein Stück weit schon das, was wir heute als Erste-Hilfe-Ausbildung angucken würden, war so ein 40-Stunden-Lehrgang, haben wir außerdem noch einen Lehrgang in häuslicher Krankenpflege gehabt.
Mhm.
Und sind zum Teil auch richtig, also da sind hunderttausende Einsatzstunden abgerechnet worden, die Rotkreuz-Jugendliche zum Beispiel in Pflegeheimen und so gemacht haben, um dort zu unterstützen. Genau. Was wir auch gemacht haben, zum Beispiel, was international sogar anerkannt war und ein klassisches DDR-Thema war, waren Ferienlager für Kinder mit Handicap. Große sogenannte Rolli-Lager, wo wir also praktisch Zeltlager gemacht haben mit einer 1-zu-1-Betreuung. Also auf jeden Behinderten, auf jeden Jugendlichen, der da kam, kam mindestens ein Betreuer und halt noch ein ganz großes Equipment drumherum. Und es ist eine tolle Sache, die wir also versucht haben, noch eine ganze Weile dann auch über die Wände zu retten, die letztlich an den meisten Stellen auch daran gescheitert ist, dass man irgendwann nicht mehr genug Leute gefunden hat, die Zeit hatten im Sommer, und die es finanziert haben. Zeit ist übrigens in der DDR gar kein Problem gewesen, weil, habe ich ja gerade gesagt, das Thema sogenannte gesellschaftliche Arbeit führte ziemlich problemlos dazu, dass man von seiner Arbeitstätigkeit oder von seiner Schule freigestellt wurde. Okay. Also das Thema Helfergleichstellung hatten wir nicht.
Ja, sehr gut. Wäre schon mal eins, was man vielleicht lernen könnte im Rest oder im heutigen Deutschen Roten Kreuz oder in der Bundesrepublik. Aber das heißt, wenn ich es jetzt so zusammenfassen würde, also so richtig substanzielle Unterschiede in den Aufgaben zwischen Roten Kreuz in Bundesrepublik und DDR sind es eigentlich nicht. Die Strukturen vielleicht ein Stück anders. Mhm. Was würdest du sagen, wie war das Verhältnis zwischen Staat und Roten Kreuz in der DDR?
Schon deutlich näher, als es gesund ist für eine Rotkreuzbewegung. Also auch in der Jugendarbeit hat es immer wieder Versuche gegeben, dass praktisch sozusagen die Rotkreuz-Jugend so eine Art Unterorganisation einfach der Freien Deutschen Jugend wurde. Das ist immer wieder verhindert worden, aber versucht haben die schon auf allen Ebenen immer Einfluss zu nehmen darauf, dass da zumindest eine ganz enge Zusammenarbeit passiert. Andererseits sage ich jetzt mal so, ich habe das auch in meinem Beitrag geschrieben, wir waren jung und es hat uns dolle Spaß gemacht. Wir sind natürlich zu den Pfingsttreffen der FDJ gefahren. Das waren riesige, tolle, festivalartige Veranstaltungen mit Konzerten und ganz vielen Dingen. Und ehrlicherweise war uns dann der politische Hintergrund egal.
Ja, genau. Aber das heißt, die Erwartung wäre schon so gewesen, also wie soll ich sagen, also oder andersrum, das, was wir heute mit der Unabhängigkeit ja oder was uns sehr wichtig ist in den Grundsätzen, das war dann ein Stück weit eingeschränkt, weil es schon eine Nähe, eine Verschränkung gab.
Ja,
so.
Zumindest war es so, dass man die sich auch immer wieder erarbeiten musste.
Genau, da sind nachher noch schöne Zitate und ich würde sagen, das ist auch gleich eine gute Überleitung zu deiner eigenen Geschichte eben im Jugendrotkreuz vor und nach der Wiedervereinigung, der besonderen Rolle dann bei der Neugründung des Jugendrotkreuzes in Sachsen. Und da werden jetzt immer wieder Zitate dabei sein. Wir haben schon auch angesprochen, das ist ein Beitrag, den du geschrieben hast zu einem Zeitzeugenband, und zwar heißt er heute Zirkuszelt, morgen Raumschiff, Lebensgeschichten aus dem Deutschen Jugendrotkreuz, wo Volkmar Schön, aktueller Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes, das zusammengetragen hat und irgendwie weiß gar nicht, wie viele Zeitzeugenberichte gesammelt hat. Magst du mal erzählen, was hat es mit diesem Zeitzeugenband auf sich und warum hast du gesagt, ja klar, mache ich da einen Beitrag dazu?
Naja, das ging darum, dass das Jugendrotkreuz ja in diesem Jahr, das Deutsche Jugendrotkreuz in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.
Mhm.
Und dass in diesem Zusammenhang natürlich, und Volkmar Schön, der ja von Haus aus, ich weiß nicht, ob das alle wissen, eigentlich Archäologe ist, natürlich ein Geschichtsbewusstsein auch immer mitbringt und an alles immer erinnern möchte, bei der Gelegenheit gesagt hat, es gibt eigentlich noch ganz viele, die sehr viel Zeit von den 100 Jahren irgendwie miterlebt haben. Wenn man das Buch in die Hand bekommt, merkt man das. Da sind also tatsächlich auch Geschichten, die quasi noch aus dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise kurz danach sind. Und er hat den Aufruf gestartet, wer etwas zu erzählen hat aus der Geschichte des Jugendrotkreuzes und sich berufen fühlt, dazu was zu schreiben, der solle das bitte tun. Und dann haben sich da tatsächlich unheimlich viele gemeldet. Es sind, glaube ich, über 50 Beiträge drin, die aus ganz verschiedenen Perspektiven erzählen, wie sie und warum sie zum Jugendrotkreuz gekommen sind und was dann später, das finde ich auch in allen Beiträgen sehr spannend, was dann später aus ihnen geworden ist. Mhm. Und auch aus dieser Zeit beim Jugendrotkreuz.
Genau, das wird dann für dich auch noch eine Frage sein, wie das dich beeinflusst hat, vielleicht im weiteren Leben. Zwei kurze Werbeblöcke. Zum einen verlinken wir natürlich den Zeitzeugenband in den Shownotes, wer sich den besorgen möchte. Und Volkmar Schön war in der Folge 54 zu Gast. Innenansicht heißt die, die ist 2022 erschienen. Es ist eine wirklich sehr relevante Folge, wenn man auch ein Stück weit so das Innenleben des Deutschen Roten Kreuzes verstehen möchte und auch seine Leidenschaft für diese historischen Prozesse. Du hast es vorhin schon erzählt, deine jüngere Schwester war also in der Schule, in der Arbeitsgemeinschaft Junge Sanitäter. Das heißt, das war, du hast schon gesagt, es war vielleicht sogar ein bisschen mehr als Schulsanitätsdienst, aber jedenfalls eine Organisation oder eine Verschränkung von schulischer Aktivität mit Rotkreuzarbeit, die fandst du irgendwie auch spannend. Und dann war 84, also einmal das feierliche Beitritt deiner Schwester und du nicht so feierlich, aber auch eingetreten in das Deutsche Rote Kreuz der DDR. Und zwar hast du auch gerade auch schon genannt, hast du auch geschrieben in dem Band, ab sofort gehörten wir gemeinsam zur Grundorganisation Rotkreuzjugend der DRK Stadtbezirksorganisation Dresden Süd. Also sprich, diese genau Grundorganisation, also sagen wir mal, das wäre sowas Ähnliches vielleicht wie ein Ortsverein, nur dass eben nicht an einen Ortsverein gebunden ist. Und in dem Fall eben doch eine Art regionale Zuordnung, hast du schon erklärt, weil es da jetzt keinen Großbetrieb gab oder irgendwas, eine Schule, die eine eigene Organisation hatte, sondern das war eben dann dieser Stadtbezirk Dresden-Süd, der diese Grundorganisation hatte. So. Und die Grundorganisation Rotkreuzjugend, das war, also es gab kein eigenes Jugendrotkreuz in dem Sinne, aber es gab offensichtlich einen, schon irgendeine Art von Jugendangebot. So.
Ja, klar. Also das war schon praktisch eben wie eine Ortsgruppe Jugend, sage ich jetzt mal. Wir hatten eine eigene Grundorganisationsleitung und es waren auch, es gab also eigene Strukturen dann bis, also eine sogenannte Stadtbezirksjugendkommission, mhm, die sich noch mit anderen Gruppen, die zum Beispiel in Schulen oder Betrieben waren, die großen erweiterten Oberschulen, also Gymnasien würden wir heute dazu sagen, hatten zum Teil eigene. Und alle zusammen praktisch hatten eine Jugendleitungsebene in der Stadtbezirksjugendkommission. Es gab eine Jugendkommission auf Stadtebene, dann eine auf Bezirksebene und letztlich auch eine Jugendkommission, so eine zentrale Jugendkommission des DRK der DDR. Also es gab schon so Strukturen der eigenen letztlich Verwaltung oder eigene demokratisch gewählte Strukturen auch. Aber wir waren eben in dem Sinne kein eigenverantwortlicher Jugendverband.
Genau, aber das waren auch alles ehrenamtliche Gremien,
ja,
oder auf diesen Strukturen.
Das waren alles ehrenamtliche Gremien, genau.
Okay, so. Dann hast du beschrieben, dass ihr euch da halt regelmäßig getroffen habt, so wie man das heute auch kennt wohl in Jugendgruppen, so Gruppenstunden. Dann hast du schon beschrieben, du hast eine Ausbildung zur Gesundheitshelferin gemacht und eben in der häuslichen Krankenpflege. Also das heißt schon was expliziten Gesundheitsbezug hatte, aber was schon auch so gedacht war, dass man das nicht nur auf Vorrat lernt, sondern auch im Alltag nutzt, wenn ich das richtig verstanden habe,
ja,
oder?
Mhm. Ja, klar. Wir waren also mit unserer Gesundheitshelferausbildung tatsächlich so wie heute, auch wenn man so eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat, halt bei Großveranstaltungen im Einsatz, bei Veranstaltungen, die also in Dresden stattfanden. Da gab es in Dresden war zum Beispiel immer ein großes Pressefest einmal im Jahr, so ein Volksfest, wo wenn da irgendwie Rummelveranstaltungen waren. Auch der Dresdner Striezelmarkt beispielsweise braucht ja immer eine gesundheitliche Absicherung und das haben wir als Jugendliche gemeinsam mit den anderen auch mitgemacht. Genau.
Genau, das hast du ja auch beschrieben, will ich auch nochmal kurz zitieren oder vorlesen. Eine unserer Aufgaben bestand in der sanitätsdienstlichen Absicherung und dem Kindersuchdienst bei verschiedenen Großveranstaltungen wie Rummel, Striezelmarkt, Pressefest, aber natürlich auch der Demonstrationen am 1. Mai oder zum Tag der Republik. Also das heißt, das, was man ja auch heute insgesamt kennt als Sanitätswachtdienst. Ich habe mich noch gefragt, gab es da so Besonderheiten bei diesen eher politisch geprägten Veranstaltungen?
Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann. Diese Veranstaltungen waren ja im Grunde Pflichtveranstaltungen. Also
ja,
zum
genau.
Beispiel die Demonstration zum 1. Mai an der Tribüne vorbei, auf der die politische Führung des Stadtbezirks, der Stadt, wie auch immer, saßen, waren eine Pflichtveranstaltung, vor der man sich normalerweise nicht drücken konnte. Da kriegte man also Ärger, wenn man da nicht sich mit seiner Schulklasse, seinem Arbeitskollektiv oder so traf und da an der Demonstration teilnahm, sichtbar an der Tribüne vorbeigegangen ist. Wir als Rotkreuzler haben dort sozusagen die Absicherung der Gesundheitshelferabsicherung der Veranstaltung gemacht und uns aus dem Grund praktisch davor gedrückt, vor der Tribüne lang zu laufen. Das war für uns eine Besonderheit und auch eigentlich ein Kampf, weil wir kriegten dafür Ärger in der Schule, dass wir nicht an der Tribüne vorbeigelaufen sind, obwohl wir eigentlich erstens einen guten Grund hatten und zweitens, während die anderen sich irgendwie getroffen, gezeigt und mal kurz da vorbeigegangen und dann abgebogen sind und dann den Rest ihres Tages genossen haben, haben wir in der Regel dort den ganzen Tag verbracht. Eigentlich haben wir uns sozusagen mit viel mehr Aufwand, aber eben darauf pochen, dass wir als Rotes Kreuz eben nicht dort an der Tribüne vorbeigehen, vor der Veranstaltung gedrückt.
Okay, und würdest du sagen, war das eher so, dass ihr das halt vielleicht auch ein Stück, ja, weiß ich auch nicht, so als Freiraum oder als Sonderrolle genossen habt?
Ja.
Oder war das, aber, also meine Frage ist eigentlich, hatte das was damit zu tun, dass das halt zum Roten Kreuz gehört hat? Also war euch klar, naja, wir sind ja nicht irgendwer, oder war das halt so, hey, das nutzen wir jetzt mal als Alibi quasi?
Nee, eigentlich nicht. Es war uns schon klar, dass das fürs Rote Kreuz was anderes ist. Wir haben dann so im Rahmen der Wiedervereinigung gab es zum Beispiel ganz viele Diskussionen darüber, dass es unvorstellbar war für jemanden, der aus dem Westen kam, wieso wir, und das hatten wir tatsächlich, das Rotkreuz-Emblem trugen wir auf unserer FDJ-Bluse. Was tatsächlich, sage ich mal, natürlich ein gewisses Geschmäckle hat, ne? Wenn man vor allen Dingen das so sieht, wie das ja vom Westen aus betrachtet worden ist, dass die Freie Deutsche Jugend eine politische Jugendorganisation war. Wir haben das persönlich gar nicht so empfunden, weil das, weißt du, was ist denn schon eine politische Entscheidung, wenn alle drin sind? Das war eben für alle so. Und für uns war es halt eine herausragende Besonderheit, eben nicht zu dieser Masse zu gehören.
Sondern sich da irgendwie auch nochmal rauszuheben oder so.
Sich da rauszuheben, genau. Und andere Pflichten und aber eben auch andere Rechte zu haben.
Wir kommen nachher vielleicht nochmal kurz zu diesem, vielleicht ein Stück auch Spannungsfeld, was du auch schon angedeutet hast zwischen der FDJ und dem Jugendrotkreuz oder der Rotkreuz-Jugend, weil das ja quasi so, naja, wie soll ich sagen, der gewünschte Mainstream-Jugendverband war halt die FDJ und was anderes war erstmal irgendwie komisch oder so. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, wobei, jein, also ich denke schon, dass wir halt also so weit weg haben wir uns nicht bewegt. Also wir waren jetzt, also richtig komisch war, wenn man stattdessen zum Beispiel in einer kirchlichen Jugendorganisation war und aus dem Grund gar nicht in die FDJ eingetreten ist.
Okay, das heißt, es war schon noch, also wie soll ich sagen, näher am gewünschten Spektrum so.
Ja, und es war ja durchaus auch, so ganz konnte man ja auch nicht ohne uns, weil wir ja durchaus eben auch gebraucht wurden, zum Teil für die Absicherung der Veranstaltung. Wer hätte das sonst machen sollen, wenn wir es nicht gemacht hätten? Wir waren auch die einzige Organisation, die es in der Form in der DDR gab.
Okay, das heißt, da gab es doch keinen Parallel.
Nee, ja, genau. Okay. Nee, es gab also nicht noch irgendwelche anderen Organisationen, es gab einfach allein nur das Deutsche Rote Kreuz. Und zum anderen wurden wir tatsächlich ja wie überall, also da überall, wo Mangel war, zum Beispiel in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, wurden wir auch gebraucht.
Okay. Was ja schon auch beeindruckend ist, weil ich meine, eben, also es ist ja nicht so, ihr wart ja da, also halt auch noch jung, so. Also es heißt sofort ganz konkret in den Einrichtungen gebraucht, bei Veranstaltungen gebraucht. Das ist ja schon auch viel, ja auch schon reale Verantwortung auch.
Ja.
Du hast auch beschrieben, was ihr da sonst also ausbildungsmäßig, also neben Maßnahmen der Ersten Hilfe übten wir Zeltbau, Orientieren im Gelände, Einsatztaktik und Ähnliches und nahmen an Ausbildungslagern teil. Also das heißt, man kann sagen, es war schon auch so eine Art Katastrophenschutzausbildung in der Jugend oder so.
Ja, also wir haben, es war Kalter Krieg, natürlich hatten wir auch eine Zivilschutzausbildung.
Okay, selbst diese Aspekte, war das auch explizit Thema?
Ja, natürlich. Also wir hatten ja eine Zivilschutzausbildung als Pflichtveranstaltung in der Schule. Und da war man auch wer Besonderes, wenn man diese Grundausbildung schon hatte, weil man beim Deutschen Roten Kreuz war.
Okay, heißt, man war da schon voraus, konnte vielleicht da sogar schon, weiß ich auch nicht, noch Tipps geben oder noch beitragen.
Genau. Gruppenführerposition übernehmen, weil man da eine Grundausbildung schon hatte.
So, Ausbildungslager, und dann habt ihr auch durchaus erfolgreich, wie du schreibst, an den jährlichen Wettkämpfen auf Stadt- und Bezirksebene teilgenommen. Das ist ja auch was, wo ich sagen würde, Wettbewerbe sind auch im Westen ein wichtiger Teil von JRK-Arbeit gewesen, sind es auch heute noch. Wie hast du das damals erlebt? Was hat das mit diesen Wettkämpfen oder Wettbewerben auf sich gehabt oder was war da besonders?
Also das ist praktisch, denke ich, eine ganz große Parallele. Vielleicht sind ein paar Themenfelder ein bisschen anders gewesen. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Erste Hilfe tatsächlich und so Sachen wie zum Beispiel Zeltbau gehörte bei uns als Wettbewerbspunkt dazu. Und vielleicht ein bisschen weniger so soziale Dinge, wie auch immer, musisch-kulturellen Teil gemacht. Aber grundsätzlich hat es im Grunde ganz genauso funktioniert. Grundsätzlich war das eigentlich kein Unterschied. Und es ist das, was es heute auch immer noch ist, die Gelegenheit, eine tolle Gelegenheit gewesen, sich mit den anderen zu treffen, zu zeigen, was man gelernt hat, was man nicht gelernt hat, vielleicht dazu gewinnen. Das ist doch eine coole Sache. Das macht doch heute auch noch allen Spaß. Und dazu noch sich zu vernetzen, sich gegenseitig kennenzulernen. Und da ist also praktisch der Unterschied, den gibt's eigentlich nicht. Das war genauso, wie das heute auch ist.
Wenn ich an meine eigene Jugendrotkreuzzeit denke, dann war es nicht nur wegen den Wettbewerben, aber auch Wettbewerbe, da gab es ja so Nachtorientierungsläufe, was für Krempel. Also ich würde sagen, ich habe in der Zeit habe ich schon hab ich Deutschland irgendwie kennengelernt. Also wir waren da unglaublich viel unterwegs. War das dann, wärst du sonst anders halt unterwegs gewesen oder war das schon auch was Besonderes, dass man da halt rumgekommen ist, weil man sagt, ja, gibt's halt, weiß der Teufel, Ausbildungslager, Wettbewerb und so weiter und da lerne ich halt auch andere Regionen kennen, vernetzt mich da und so weiter. Hat das eine Rolle gespielt? War das irgendwie was Besonderes oder war das halt, hat man halt gemacht, hätte man sonst auch gemacht?
Hätte man vielleicht sonst so nicht gemacht. Es ist halt, also das ist quasi, wenn man in so einer Jugendgruppe unterwegs ist, da ist das ja auch, da gehört man irgendwo dazu, da ist das eine tolle, ich habe ganz viele tolle Freunde da gehabt. Wir waren eine total coole Truppe. Und du kannst das ja noch zitieren, oder ich mach's jetzt gleich. Ich habe in der Zeit, das ist auch die Zeit der ersten Liebe, natürlich hat die da stattgefunden. Und es ist doch viel schöner, wenn man da in irgendeinem Zeltlager ist, als wenn man das zu Hause abhandeln muss, das Thema der ersten Liebe, oder? Das ist doch großartig.
Absolut. Also genau, da hast du ja geschrieben, vor allem waren wir jung und haben unser Leben genossen, gemeinsam gefeiert und viele schöne Stunden verbracht. Da ging es dann weiter mit Freunde fürs Leben gefunden, erste große Liebe, genau. Du hast da auch noch eine persönliche Verbindung da in der Zeit da ja grundgelegt. Also das heißt, das war einfach schon auch eine Gelegenheit, um das besonders zu erleben, diese Jugend und diese Verbindung zu anderen.
Klar.
So, jetzt sind wir noch dabei, was ihr so gemacht habt. Darf ich die wieder zitieren? Durch unsere Mitglieder wurden die AGs junge Sanitäter der Schulen im Stadtbezirk betreut und auch für sie organisierten wir einen Wettkampf als jährlichen Höhepunkt. Das heißt also, dieses Thema Verbindung, Rotes Kreuz und Schule war da schon sehr intensiv und das heißt, ich würde sagen, ja, irgendwie sehr professionelle Schularbeit könnte man heute sagen, oder?
Genau,
so. Genau,
das waren schon, also sage ich mal so, die Älteren von uns, die ja dann auch schon, also man war glaube ich auch bis 25 oder 27 halt in den Jugendgruppen organisiert und die Älteren von uns, die haben auch eine spezielle Ausbildung, glaube ich, dafür gemacht und sind dann die Gruppenleiter von den Arbeitsgemeinschaften junger Sanitäter gewesen. Also die haben wir schon selbst betreut.
Genau, also auch da wieder Verantwortung, auch Gestaltung im Ehrenamt und ganz selbstverständlich das, aber wohl auch sehr flächendeckend dann halt angeboten, oder?
Ja.
Du hast es vorhin schon genannt, die Teilnahme an diesen Pfingsttreffen der FDJ und hast auch schon gesagt, dass das eine sehr positive Erinnerung ist, weil das so festivalartig war und so. War das so, weil man dann parallel auch Mitglied war in der FDJ oder war das als Rotkreuzjugend auch eine Teilnahme? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind als Rotkreuzjugend da mitgefahren in eigenen Organisationsformen, also in eigenen Gruppen, auch praktisch unter uns, die jeweils so als Gruppe, die für die Betreuung der FDJler, die da unterwegs waren, zuständig waren. Also da fuhren ja praktisch FDJler zum Beispiel nach Berlin zum Pfingsttreffen aus der ganzen Republik. Und jeder Zug, der da unterwegs war, der hatte auch eine eigene Betreuungseinheit von der Rotkreuz-Jugend dabei.
Okay, das heißt, es war schon wieder so verbunden mit, ihr habt das quasi, also ihr seid da vor allem erstmal mitgefahren, um quasi da genau zu betreuen oder seinen Tätigkeitsdienst zu leisten oder das quasi abzusichern und habt das nebenher natürlich auch miterlebt.
Genau, und nebenher hatten wir ja auch mal freie Zeit und die haben wir genossen, also irgendein Konzert oder so.
Okay. Sehr gut, okay.
Ja, also zum Beispiel Konzerte, da haben wir dann später, so Ende der 80er Jahre, gab es ja durchaus auch mal spannende Konzerte, zum Beispiel Joe Cocker hier in Dresden oder so, ne? Das war ja ein super Highlight, wenn man sowas mal erleben durfte. Da waren wir natürlich auch in der großartigen Lage, dass es da natürlich eine gesundheitsdienstliche, eine sanitätsdienstliche Absicherung brauchte.
Ja genau, und wie ist das, da wäre es quasi sonst nicht so wahnsinnig wahrscheinlich gewesen, dass man da halt eine Karte gekriegt hätte, oder?
Genau.
Wie wird das so, okay.
Genau.
So, dann habt ihr ja eben euer Leben genossen und so. Was würdest du sagen, wie sehr hat diese Jugendarbeit und vielleicht auch diese Erlebnisse in der Zeit, wie hat dich das geprägt?
Naja, also das hat mich zum einen, ja, Leben genießen, aber es hat mich schon geprägt, der Gedanke des Roten Kreuzes. Ich hatte ohnehin, das war so ein Stück weit auch das Thema, dass ich das Thema Gesundheitswesen quasi in meiner Berufsplanung hatte. Aber so die Besonderheiten der Rotkreuzgeschichte, die Besonderheiten von Menschlichkeit und Neutralität und dieser Zusammenhalt innerhalb der Rotkreuzfamilie, wir haben das ja auch in internationalen Begegnungen zum Teil erlebt oder erleben dürfen. Ich glaube, das hat mich schon nachhaltig dann auch für den Rest meines Lebens geprägt.
Das finde ich ganz spannend, weil das passiert ja jetzt dann, also du beginnst 1986 mit dem Medizinstudium und ich habe mich das auch schon gefragt, ob du das gemacht hast, weil du die Erfahrung im Roten Kreuz gesammelt hast, aber du hast gerade schon gesagt, das war eh eigentlich dein Plan und somit hat sich das ganz gut ergänzt, oder? Also quasi schon mal da Erfahrung zu sammeln, um dann das aber eben beruflich auch anzugehen.
Ja, das ist so parallel entstanden.
Weil Jugendrotkreuz hat ja schon auch, oder in dem Fall Rotkreuz-Jugend, aber du hast ja auch schon gesagt, es gab so internationale Begegnungen auch. Also dieses Thema Völkerverständigung ist, weiß gar nicht, ob es heute vielleicht sogar noch in den Satzungen vom JRK drinsteht. Und ich kann mich erinnern, also in meiner eigenen Anfangszeit jetzt gar nicht so sehr internationale Begegnungen, weil das war dann doch eher selten oder exklusiv. Aber ich kann mich erinnern, dass wir so Brieffreundschaften gepflegt haben mit anderen Jugendgruppen. Und ich muss gestehen, in der Vorbereitung jetzt, ich habe versucht, das nochmal zu rekonstruieren, ist mir aber nicht gelungen, aber ich würde jetzt erstmal behaupten, dass das möglicherweise auch Ost-West-Verbindung war und jetzt war ich habe 1990 angefangen beim Jugendrotkreuz, aber die Brieffreundschaften gab es ja vorher schon. Ich würde jetzt erstmal behaupten, da gab es auch Verbindungen zwischen Ost und West. Kannst du dich da an was erinnern? Gab es da eine Art von Austausch, Begegnung oder zumindest so eine Art eben so Brieffreundschaften zum Beispiel zwischen Rotkreuz-Jugend im Osten und im Westen?
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil sowas wurde ja, wenn, dann böse überwacht. Also ich erinnere, dass wir haben eben zum Beispiel in so Ferienlagern durchaus Verbindungen gehabt. Und da gab es auch Ferienlager, ich erinnere mich an eins, wo ich mal hier in der Nähe gewesen bin. Und da gab es auch Kindergruppen, Pioniergruppen der KPD, die so aus Stuttgart oder so kamen.
Okay.
Aber da, deswegen sage ich, ich kann mir das mit den Brieffreundschaften offiziell nicht gut vorstellen, weil da war für uns zum Beispiel verboten, Adressen mit denen zu tauschen.
Ah, okay. Also ist das eher unwahrscheinlich.
Das ist unwahrscheinlich, aber wir haben das, also sage ich mal, in unsere Welt sozusagen, in die Welt unserer sozialistischen Bruderländer, da haben wir auch Brieffreundschaften natürlich gehabt. Und so nach Afrika und so, also. Auch Aktionen gemacht für, also irgendwelche Solidaritätssammlungen für afrikanische Länder, für lateinamerikanische Länder und sowas.
Okay, und aber dann auch immer mit Bezug zu den Rotkreuzgesellschaften? Oder?
Ja.
Okay, spannend. So, beim Thema Verantwortung waren wir auch schon. Und ich zitiere wieder, in den folgenden Jahren begann ich zunehmend Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte 1986 begonnen, Medizin zu studieren. Zunächst war ich 2 Jahre in Berlin. Nach meiner Rückkehr wurde ich zur Vorsitzenden unserer Grundorganisation gewählt. Und so gehörte ich dann später zu denen, die vor der Wahl standen, alles einfach hinter sich zu lassen oder den Übergang und Neuaufbau zu gestalten. Also ich nehme an, da nimmst du schon Bezug auf die Wiedervereinigungszeit, oder?
Ja.
Das heißt, also du hattest Verantwortung und hättest dann entscheiden können, ach komm, jetzt bricht alles zusammen, lass mich in Ruhe. Oder halt zu sagen, naja, jetzt schauen wir mal, was wir draus machen.
Ja, klar. Also es sind ja, es gibt Zahlen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber man kann die irgendwo nachlesen, wie viele Jugendliche, wie viele Mitglieder es überhaupt weniger geworden sind im Rahmen der Wende, das sind, glaube ich, sechsstellige Zahlen. Und es sind ganz besonders viele Jugendliche. Das hat sicher so eine vielschichtigen Grundlagen. Zum einen halt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das Thema, dass halt diese Grundorganisation in den großen Betrieben, die haben einfach aufgehört zu existieren, wenn die Betriebe aufgehört haben. Es sind ja Unmengen Jugendliche weggegangen, die nach dem Westen gegangen sind, weil man hier dann so nach der Wende weder einen Ausbildungsplatz noch einen Arbeitsplatz gefunden hat.
Ja.
Ob die, da wissen wir wahrscheinlich gar nicht wirklich, ob die vielleicht irgendwo in ihrer neuen Heimat dann wieder beim Roten Kreuz angekommen sind, wäre mal eine spannende Recherche.
Das stimmt, wobei die vielleicht dann auch gerade in der ersten Zeit halt noch andere Sorgen hatten. Aber genau. Ja, genau, Kette
genau, könnte auf jeden Fall sein. Genau, aber das wäre schon eine spannende Recherche.
Ja.
Aber ich denke, das hat niemand je nachgehalten. Die waren einfach hier nicht mehr als Rotkreuzler da und sind halt damit auf der Liste derer, die einfach verloren gegangen sind.
Mhm.
Das hätte man schon so, du, in dem Allgemeinen, jetzt wird alles anders, wäre das gar keinem aufgefallen. Also ist man eben da auch nicht mehr dabei. Punkt. Ja. Andererseits, ich habe das auch später irgendwo geschrieben, glaube ich, ist uns sehr schnell klar geworden, dass gerade Jugendliche in dieser Situation, in diesen Wendezeiten waren, dass sie selbst völlig orientierungslos waren und von völlig orientierungslosen Menschen umgeben. Also die hatten Lehrer, für die sich die Welt geändert hatte, die nicht mehr wussten, wie es weitergeht und was sie unterrichten, was man mit Kindern mitgibt in die Welt. Die hatten Eltern, für die gerade das ganze Leben zusammengebrochen ist, die keine Arbeit mehr hatten, die ihre Ausbildung nie anerkannt gekriegt haben und so Dinge. Und dazwischen waren so 13, 14, 15-Jährige, um die sich einer kümmern musste. Insofern war uns klar, dass Jugendarbeit was ganz Wichtiges sein würde.
Genau, aber das heißt, das ist ja auch spannend, weil du bist ja jetzt nicht, also wie soll ich sagen, da hast du ja auch schon wieder eine Verantwortung übernommen für was, wo du auch hättest sagen können, nee, sorry, ich habe jetzt gerade genug selber zu tun, was soll ich mich da auch noch kümmern? Also ich habe mich auch gefragt, warum war euch das denn klar? Also ihr habt es ja quasi sofort gesehen, alles ja logisch und da hat, und das hast du aber nicht nur bezogen auf, keine Ahnung, irgendwas dich selber oder sonst irgendwas, sondern gleich gesagt, ah, und da hat aber Jugendarbeit eine Rolle und deswegen organisiere ich das jetzt dann auch in diesem Wendechaos? Oder wie kann man sich das vorstellen? Woher wusstest du das?
Ja, du, wir waren ja nicht viel älter.
Ja,
okay. Uns traf das ja irgendwie genauso. Selbst. Mhm. Ne? Also ich habe ja so zum Beispiel spannenderweise mitten über die Wendezeit gerade studiert. Ne? Ich habe ja geschrieben, 86 angefangen und habe dann in einer neuen Welt 1992 ein Staatsexamen gemacht. Du kannst mir glauben, dass das eine spannende Aktion ist, wenn man in einer ganz anderen Welt angefangen hat zu studieren. Also von daher wussten wir das ja selber. Und wir waren ja aber, sage ich mal, zumindest schon ein Stück älter. Und wir waren auch, also für uns war diese Verbindung zum Westdeutschen Jugendrotkreuz einfach auch die Chance, relativ schnell zu sehen, wie funktioniert das, wie funktioniert Jugendarbeit, wie kann man das weitermachen. Und ja, wir haben die ja erlebt, die Kinder und Jugendlichen, die gerade noch unseren Arbeitsgemeinschaften entwachsen waren und jetzt nicht wussten, was sie machen sollen. Das war für uns irgendwie selbstverständlich und vielleicht bin ich ein Stück weit so, dass ich denke, ich muss mich kümmern, wenn ich sehe, dass es schief geht.
Ja, genau, so. Und jetzt sagst du ja, okay, dann in der Phase, genau, da kann Jugendarbeit was leisten. Aber das ist ja auch die Frage, weil das muss ja auch jemand leisten. Und wie du es gerade beschreibst, das ist ja jemand, der selber ja in so einem krassen Wandel steht und der erstmal auch nicht weiß, wie geht's da weiter. Und der dann trotzdem irgendwie die Gelassenheit finden muss und zu sagen, ja, aber wir sind hier und wir geben euch da Halt oder so. Also ich stelle mir das schon, wie soll ich sagen, ich kann ja das gar nicht, also es ist ja viel anspruchsvoller als einfach zu sagen, naja, ist halt so, wie es immer ist, machen wir halt ein bisschen Jugendgruppe, sondern das ist ja wirklich eine Ausnahmesituation.
Ja, na klar ist es das. Natürlich ist es das. Also für uns war irgendwie schon klar, wir waren so ein harter Kern. Für uns war schon klar, wir waren an sich eben auch eine gute Truppe. Es haben sich ja dann, glaube ich, auch so heute würde man Leuchttürme sagen. Wahrscheinlich sind an vielen Stellen so Sachen zusammengebrochen und an manchen Stellen, wir hatten halt den Vorteil, wir waren ja nicht abhängig von irgendeinem Betrieb oder so, sondern wir waren eine gute Truppe, wir haben gut zusammengepasst schon vorher und für uns war zunächst mal für uns klar, wir wollen das Thema Rotkreuzarbeit nicht aufgeben. Dafür gab es ja eigentlich auch gar keinen vernünftigen Grund.
Mhm.
Und dann haben wir schon irgendwie, dann gab es noch mehr in anderen Bezirken, in anderen Kreisen und dann haben sich diese Menschen irgendwie zusammengefunden und gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem Roten Kreuz? Und außerdem, das kann man sich vielleicht auch gar nicht richtig vorstellen, wir hatten das erste Mal in unserem Leben die Chance, wirklich was selbst zu bewegen, also selbst zu organisieren, so zu gestalten, wie wir dachten, wie wir es brauchen, ohne dass uns irgendwelche Obrigkeiten reingeredet haben. Das haben wir mit Begeisterung genutzt. Das war doch das eigentliche Ziel der Veränderung, die wir hier im Land wollten. Dass wir Dinge, die wir gesehen hatten, dass die nicht gut laufen, selbst in die Hand nehmen können und ändern können. Da haben wir ja noch nicht geahnt, dass wir gleich gar nichts mehr ändern können.
Ich versuche es nochmal zu sortieren und entlang von dem Beitrag, den du da hattest. Und um da nochmal schnell aufzuräumen damit, das Thema Verantwortung. Also du hast ja sehr früh irgendwie Verantwortung übernommen. Ist das was du quasi, wie soll ich sagen, was dich immer ausgemacht hat und was du schon mitgebracht hast oder was du im Roten Kreuz gelernt hast? Also für andere da sein und eben wie auch immer noch zusätzlich zu, ich kümmere mich um mich selber, irgendwie noch zu schauen, wie geht's den anderen?
Beides, glaube ich. Also ich bin so erzogen.
Mhm.
Meine Mutter war schon so eine sehr auch gesellschaftlich engagierte. Die hat mich auch schon früh da rangeführt. Ist da so an so Tätigkeiten. Meine Mutter hat mir auch immer vorgelebt, dass auch Frau alles erreichen kann, was sie so will. Und die hat, was ganz untypisch in der DDR war, sich praktisch selbstständig gemacht.
Mhm.
Und 10 Jahre lang als Tagesmutter Kindergartenkinder betreut.
Mhm.
Das war ja eher sowas, was, also sage ich mal, in der Geschichtsschreibung in der DDR theoretisch gar nie gegangen ist. So. Praktisch schon, ich weiß es genau. Und auch da bin ich eigentlich, sie hat mich auch immer gefordert, also für Dinge, die gemacht werden müssen, auch Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, ich bin ein Stück so erzogen, vielleicht ist es ein Stück in mir drin. Und natürlich habe ich es auch gelernt, sowohl, glaube ich, in der Schule als auch beim Roten Kreuz. Das ist so ein sowas, was vielleicht irgendwie ganz tief verinnerlicht ist unterdessen bei mir.
Genau, ich meine, kommen wir nachher noch dazu, aber das war ja auch wirklich eine historische Chance. Du hast das gerade schon angedeutet, das halt jetzt mal mitzugestalten und so weiter. Wenn man da eben, weil man vielleicht schon vorher Verantwortung hatte, da ein Stück reinkommt, ist das natürlich was vielleicht auch so eine Art Verstärkung ist, auf jeden Fall zu sagen, ja, schau her, das haben wir auch geschafft. So, ich zitiere jetzt nochmal, da geht es jetzt konkret um die Wende. Den Wendeherbst 1989 erlebte ich mit all seinen aufregenden Ereignissen in Dresden. Unvergesslich bleiben dabei die Tage im Oktober, an denen die Züge mit den Ausreisewilligen aus der Prager Botschaft durch Dresden rollten und zu gar nicht so friedlichen Protesten führten. Am Hauptbahnhof flogen Pflastersteine, es gingen massenhaft Fensterscheiben zu Bruch und auf der Gegenseite rüstete sich die Polizei mit Schlagstöcken und Schutzschilden aus. Wir hatten durchaus Angst davor, wie das am Ende ausgehen würde, und für die Rotkreuzler, die dem Bahnhofsdienst zur Unterstützung zugeteilt worden waren, war Neutralität bei der Versorgung verletzter Demonstranten und Polizisten plötzlich gar nicht mehr theoretisch. Also, was ist da passiert? Da fahren jetzt irgendwie Züge mit Ausreisewilligen aus der Prager Botschaft durch Dresden. Das würde heißen, also in der deutschen Botschaft, also der Botschaft der Bundesrepublik in Prag, sammeln sich Leute, die ausreisen wollen. Irgendwann genau. Wird das dann bewilligt. Die werden in Züge verfrachtet, die dann quasi aber durch den Osten Deutschlands halt dann durchfahren müssen und die rollen dann durch Dresden und da gibt es dann irgendwie Ausschreitungen, oder so ist die Lage.
Genau, so war die Lage. Da gibt es ja diese wunderbare Szene auf dem Balkon in der Prager Botschaft, ne, wo die Ausreise dann endlich bewilligt worden ist und da saßen ja Tausende, glaube ich. Und dann hat aber die DDR darauf bestanden, dass die Ausreise über das Gebiet der DDR erfolgt. Das heißt, die mussten von Prag über Dresden und sind dann weiter gen Westen gefahren. Ich glaube, solche ähnliche Szenen gab es auch in Erfurt, habe ich mal mit Esther besprochen, dass das da auch so war. Und dann ist quasi der Gedanke halt, oder andersrum entstanden, sind diese Ausschreitungen vorrangig daraus, dass also Menschen versucht haben, auf diese Züge aufzuspringen.
Okay. Mhm.
Also die wollten praktisch die Züge aufhalten, anhalten, wollten mit, haben versucht da aufzuspringen und es gab da tumultartige Szenen. Daraufhin ist dann und es sind mehrere Züge, 2, 3, 4 sowas in der Preisklasse gewesen. Daraufhin ist dann praktisch immer, wenn so ein Zug kam, der Hauptbahnhof in Dresden abgesperrt worden von der Polizei, dass da eben keiner hin sollte, um diese Züge aufzuhalten. Und dann haben die Menschen, die da rein wollten, und es wurden halt immer mehr und daraus wurden Demonstrationszüge, tatsächlich die Pflastersteine, die vor dem Hauptbahnhof auf dem Platz, womit der gepflastert war, rausgerissen und haben damit versucht, sich Zutritt zu verschaffen.
Mhm.
Und haben die gegen Fenster, gegen Türen und auch gegen Polizisten eingesetzt.
Mhm. Okay, das heißt, da waren wieder jetzt Rotkreuzler da, die dann halt da die Versorgung übernommen haben. Und gerade dieses Thema Neutralität, dass das plötzlich gar nicht mehr theoretisch ist. Also ich würde zwar sagen, das ist in Wirklichkeit Unparteilichkeit, aber also das heißt, es war aber auch schon was euch bewusst war, dass das jetzt genau eine Rolle spielt und dass man da schauen muss, wie man da auftritt, oder?
Ja, klar. Also das war ja schon so. Also Bahnhofsdienst war ja sowas, was so bahnhofsmissionsartig auch das Deutsche Rote Kreuz betrieben hat dort am Hauptbahnhof. Die waren eigentlich dauerhaft immer von Rotkreuz und auch von Hauptamtlichen besetzt. Und die wurden dann verstärkt von freiwilligen Helfern, eben wegen dieser Aktion mit den Zügen. Und ja, dann mussten die sich plötzlich um Verletzte kümmern. Und zwar eben ohne Ansehen der Person, ob das jetzt ein Polizist war oder ob es einer von den Demonstranten war. Und wer warum wen verletzt hatte, durfte in dem Moment hin halt auch keine Rolle spielen. Und in der durchaus dann ja politisch aufgeheizten Situation, ja, muss man sich daran erinnern, dass es egal ist. Helfen macht dem Master Not, würden wir heute sagen.
Ja, genau.
Und wir haben noch andere, sag ich mal, Dinge erlebt an der Geschichte. Was mich persönlich immer umtreibt, was ich nie vergessen werde, ist, Menschen, die es geschafft haben, in diese Züge zu kommen, haben da ihre kleinen Kinder am Bahnhof stehen lassen, in Kinderwagen, die wir uns hinterher kümmern mussten. Und das ist schon so, also da sind schon so Dinge passiert auch, wenn man das erlebt hat, das wird man nie, also es gab nichts auf dieser Welt, auch nicht in diesem Staat hier, was einen dazu hätte bewegen müssen, zu fliehen und sein Kind hier zu lassen. Reden wir heute nicht mehr so gern drüber.
Ja, also mein Gut, genau, also was halt quasi die Ausnahmesituation, was das quasi dann auch mit Menschen macht und wozu die dann eben möglicherweise auch in der Lage sind. Warst du da selber auch in dieser Bahnhofssituation da mit beteiligt?
Nee.
Nee, okay.
Da war ich nicht. Da haben sie tatsächlich uns ganz Jugendliche nicht hingeschickt.
Mhm. Ist vielleicht auch verantwortungsbewusst, das dann nicht zu tun. Ja. Okay, so jetzt hatten wir das ja schon auch mehrfach angedeutet. Das ist eine chaotische Wendezeit. Und du hast ja schon trotz alledem privat auch diesen Wandel da irgendwie mitmachen müssen. Hast schon gesagt, du hast studiert quasi in zwei Systemen. Und ich glaube schon, dass es irgendwie nachvollziehbar gewesen wäre zu sagen, hey Leute, sorry, ich habe jetzt genug eigene Sorgen, ich kann mich nicht auch noch um den Rotkreuzkrempel da kümmern, aber das hast du eben wieder anders entschieden. Wie ging es dir mit dieser Doppelbelastung oder diesen Doppelherausforderungen, einmal zu sagen, ja, ich muss selber ja gucken, wie geht es mit meinem Leben weiter und jetzt mache ich auch nebenher noch die Veränderung der Rotkreuzorganisation?
Also ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie wirklich als Doppelbelastung empfunden, sondern immer als irgendwas, was sich gegenseitig ergänzt und gegenseitig befruchtet. Und gerade in der Situation habe ich unheimlich profitiert davon, dass wir ja dann sehr schnell über die Rotkreuzstrukturen Kontakte hatten. Viele Menschen sich gerade in der Rotkreuz-Welt gefunden haben, die uns sehr schnell auch helfen wollten, Strukturen zu behalten, Strukturen umzuwandeln, Strukturen aufzubauen. Und ich habe da unheimlich davon profitiert. Ich würde behaupten, das heute immer noch, dass ich einfach dadurch, dass ich so viele Kontakte hatte und so viel lernen musste, um zu verstehen, wie baut man einen Jugendverband auf, der in der Bundesrepublik Deutschland mit all seinen Gesetzen und allem, was da für mich ja völlig neu und fremd war, gelernt habe, habe ich ganz viele Dinge gelernt, die ich auch sonst für mein Leben gebraucht habe. Also das ist natürlich ja, die Frage ist, wie man Zeit miteinander hinkriegt, aber sonst ist es eigentlich eher sowas, wovon ich sehr profitiert habe.
Genau, das beschreibst du nachher auch nochmal. Das finde ich, also und das glaube ich ist jetzt ja, also es war natürlich eine Ausnahmesituation, aber ich würde sagen, das gilt ja schon insgesamt, weiß nicht, wie du das einschätzt, aber gerade so und vielleicht auch gerade Jugendarbeit ist ja was einen schon, wo man Erfahrungen macht, die man auf jeden Fall fürs Leben brauchen kann.
Unbedingt, also da bin ich unbedingt dafür, dass man, ich glaube, man kann an ganz vielen Stellen, sowohl bei Jugendarbeit, wo man einfach ganz viele Dinge lernen kann, die man fürs Leben brauchen kann, das ist ja eine der Voraussetzungen für Jugendarbeit, dass Jugendliche da was lernen, aber auch sonst profitiere ich bis heute noch davon, dass ich ich sage immer, noch ein anderes Leben habe. Und wenn, es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Es ist nicht immer alles schön bei seiner richtigen Arbeit oder so. Und ich bin manchmal durchaus ganz froh, dass ich für ein Wochenende meinen Kittel in den Schrank hängen kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich wer ganz anderes. Nämlich die Bundesleiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die gerade mit ihren Mitstreitern darüber diskutiert, wie die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit voranzubringen ist im Roten Kreuz. Und insofern ist es nie irgendwie es in sich aufopfern und oder sowas. Das würde ich, also niemals würde ich das behaupten, sondern immer sowas, was einen auch beflügelt. Und zum Beispiel alles, was ich bin als Oberärztin im Augenblick in der Klinik tätig und leite noch eine Abteilung. Und alles, was ich zum Beispiel mal anleiten und führen gelernt habe, habe ich eigentlich beim Roten Kreuz gelernt. Und insofern ist das immer so was, was zusammenpasst.
Ja, das ist insofern spannend, weil tatsächlich so in der Rolle als Ärztin hättest du ja per se erstmal eben leiten und führen nicht gelernt, weil woher? Also
genau.
So, und das heißt, das ist was, wo du sagst, da hast du vielleicht sogar einen Vorsprung auch vor anderen, die halt Medizin studiert haben, aber halt nie in der Situation waren, halt Personal führen zu müssen. So.
Genau. Ich bin, mein Geschäftsführer guckt mich zum Beispiel auch immer völlig entsetzt an, wenn ich sage, ich bin ein totaler Fan von positiver Motivation in der Führung, weil ich sonst Ehrenamtliche führe.
Ja,
und
genau,
wenn ich die nicht positiv motiviere, dann laufen die mir einfach weg.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch das stimmt. Ja. Okay. So, das hast du schon beschrieben. Also so die, also schreibst mit den in sich schneller Folge dann überschlagenden Entwicklungen war für uns zunächst vor allem Auflösung und Unsicherheit verbunden, betraf auch unsere gewohnten Tätigkeiten im DRK. So begannen die Schuldirektoren, alles Außerschulische aus ihren Gebäuden zu verbannen und wir hatten für unsere jungen Sanitäter plötzlich keine Räumlichkeiten mehr, von Finanzierung ganz zu schweigen. Das ist genau dieser Effekt. Also durch diese Verknüpfung mit eben zum Beispiel Schule und Arbeitsorten und wenn die halt da plötzlich wegfallen, dann fehlt da ganz viel an Struktur und das heißt radikale Veränderungen in sehr kurzer Zeit. Dann diese Thematik, welche Rolle spielt die Jugendarbeit in so einem Wandel, wo du gesagt hast, naja klar, das war uns gleich logisch und dass das eine Auswirkung haben muss, wie man jetzt eben die Rotkreuz-Jugend weiterentwickelt im DRK der DDR und dann möglicherweise dann auch diese Wendethematik, die dann noch bevorstand, aber was man da jetzt vielleicht noch gar nicht sofort wissen konnte, wie das ausgeht. In dem Zusammenhang schreibst du, anfangs war die Notwendigkeit eines eigenverantwortlichen Jugendverbandes gar nicht unbedingt beschlossene Sache. Erst nach heißen Diskussionen wurde im April 1990 das JRK der DDR gegründet. Also das heißt, noch vor der Wiedervereinigung wird im Roten Kreuz der DDR wird ein Jugendrotkreuz gegründet. Weil das eben vorher diese Grundorganisation Jugend war. Was für heiße Diskussionen gab es denn da?
Na, durchaus die Diskussion, ob wir das unbedingt brauchen. Ob es unbedingt ein eigenverantwortlicher Jugendverband sein muss oder ob wir eigentlich ganz zufrieden sind mit unserer Rolle als Rotkreuz-Jugend im DRK. Und dann haben wir schon darüber diskutiert, was hat das für Vor- und Nachteile, wollen wir das, wo führt das hin? Hatten natürlich auch so eines zum Beispiel der großen Unterschiede zu dem, was wir aus den westlichen Bundesländern mitgekriegt haben, die waren da zu der Zeit gerade sehr, sehr laut auf dem Trip, auf gar keinen Fall sind wir Nachwuchsorganisation für das Rote Kreuz. Und das passte eigentlich gar nicht in unsere Vorstellung. Also da wollten wir nicht hin, da haben wir uns schon sehr deutlich gesehen als vielleicht nicht zwingend Nachwuchsorganisation, aber als sehr zum Roten Kreuz gehörig. Und deswegen haben wir das durchaus diskutiert. Wir haben in der Zeit sehr viel und nächtelang über alle möglichen Entwicklungen diskutiert. Aber am Ende ist es darauf halt hinausgelaufen, dass wir aus den Bezirken, aus denen, die es in der DDR gab, den 16 Bezirken sozusagen, sich Menschen zusammengefunden haben und tatsächlich noch im April 1990 das Jugendrotkreuz DDR gegründet haben.
Würdest du sagen, dass man sagt, hey, da braucht es aber einen eigenverantwortlichen Jugendverband? War das schon was, was beeinflusst war aus euren Kontakten oder aus den Erfahrungen, die ihr da aus dem Westen mitbekommen habt? Oder war das für euch unabhängig davon klar, das braucht's?
Nee, das war beeinflusst. Genau.
So, da hast du schon angedeutet, also nun galt es, diese Entwicklung in den zukünftigen Landesverbänden voranzubringen. In den Bezirken Dresden, Leipzig und Chemnitz fand sich dazu ein gemeinsames Gründungskomitee, dem ich angehören durfte. Also das heißt, du hast schon gesagt, die künftigen Landesverbände, die haben sich auch erstmal bilden oder finden müssen, weil es gab die eben so nicht in der DDR, sondern das waren diese Bezirke als Organisation.
Genau.
Und jetzt bist du in diesem Gründungskomitee, was dann quasi noch das Jugendrotkreuz in der DDR gegründet hat, oder?
Nein. Ah, nee. Das ist okay. Tatsächlich das Gründungskomitee für das Jugendrotkreuz in Sachsen gewesen.
Ah, okay, dann. Okay. Also das ist dann schon neue Struktur, Landesverband Sachsen in einem Deutschen Roten Kreuz nach Wiedervereinigung und du gehörst zum Gründungskomitee.
Genau. Das ist so ein bisschen parallel gelaufen, weil das irgendwie ja schon absehbar und klar war, dass das so werden wird mit den Landesverbänden und den Ländern. Das ist so in 1990 war das, diese Entwicklung war abzusehen und dann haben wir das halt parallel schon vorangetrieben.
Wie kamst du in das Gründungskomitee?
Also irgendwie zufällig. Naja, also zu der Zeit war ich immer noch mit meiner Schwester gemeinsam aktiv dort und meine Schwester war zu DDR-Zeiten in dieser Bezirksjugendkommission.
Mhm.
Und da war halt auch, wer noch mitmachen wollte, war halt da und die anderen waren irgendwie verschwunden.
Weg. Ja. Das,
genau. Und sie hat über diese Bezirksjugendkommission praktisch den Weg in die Gründung des JRK der DDR gefunden und war auch in dem das Leitungsgremium des JRK der DDR, das da gegründet wurde, war der sogenannte Zentralausschuss. Und in dem war meine Schwester auch Mitglied, also gewähltes Mitglied in diesem Zentralausschuss. Und von daher war die natürlich auch in Sachsen aktiv und dann bot es sich auch an für mich, da auch aktiv zu sein. Und wir haben dann aus den anderen Gebieten, Bezirken halt noch ein paar Leute dazugesucht, die wir eben dann so kannten. Und es war ein Stück weit war es Zufall, glaube ich, zur passenden Zeit am richtigen Ort gewesen oder so. Keine Ahnung. Leute gekannt.
Ja, und natürlich schon wieder auffällig. Naja, klar, wer nimmt die Verantwortung? Die Annette nimmt die Verantwortung.
Kann schon sein, ja.
Wie aufregend ist es, zu einem Gründungskomitee zu gehören?
Naja. Da muss man zum einen Leute überzeugen, dass das überhaupt losgehen soll. Dann muss man ganz viel bürokratischen Kram abarbeiten. Da muss eine Ordnung geschrieben werden. Da müssen eine Gründungsveranstaltung, eine Gründungsversammlung organisiert werden. Da muss geworben werden, wer wird eine Landesleitung in diesen. Das ist so, wie wenn man einen Verein gründet. So aufregend ist das. Und da war halt dazu noch, dass also zum Beispiel unser Landesgeschäftsführer, der fand es überhaupt nie komisch, einen eigenen, eigenverantwortlichen Jugendverband in seinem Landesverband haben zu wollen. Der hat eher gegen uns gearbeitet.
Mhm.
Auch das, ja, war schon aufregend. Da gehört die lustige Geschichte dazu, dass der dann irgendwann wutentbrannt gesagt hat, okay, wenn ihr das unbedingt machen müsst, dann macht das. Aber ich will auf keinen Fall in der zukünftigen Landesleitung jemanden mit dem Familiennamen Hänsel, was mein Mädchenname ist, sehen. Okay. Und diesen Wunsch haben wir ihm tatsächlich erfüllt, weil meine Schwester war da nicht in der Landesleitung und ich habe zwischendrin geheiratet.
Sehr gut.
Und bin dann für ihn jetzt Pech inkognito wieder erschienen.
Genau. Sehr schöne Geschichte. Woher wusstest du, wie das geht? Wie man sowas gründet?
Mit ganz viel Unterstützung aus den, also es gab, die Organisation funktionierte so, dass jeder neue Landesverband im Osten hatte Paten.
Ah, okay.
Für uns war das der Landesverband Baden-Württemberg und für Dresden nochmal speziell der Landesverband Hamburg. Und mit denen haben wir zusammengesetzt, ganz viel gelernt und ja, die haben uns das quasi erklärt, haben uns Materialien dazu in die Hand gedrückt, haben uns das erklärt, haben uns erzählt, wie das funktioniert. Es ist auch aus dem Generalsekretariat des DRK der DDR ein Verantwortlicher für Jugendarbeit in das GS des Bundesverbandes mit übernommen worden, der sich speziell dann auch um uns gekümmert hat.
Mhm.
Wir haben es erklärt gekriegt, mussten es nachlesen, mussten es nachmachen.
Oh, aber genau, mussten es nachmachen. Aber ist es so, dass du das Gefühl hast, das war wirklich eine Hilfe oder war das auch ein Stück weit übergriffig? Weil ich meine, wer sagt denn, dass das der richtige Weg ist?
Also ich habe tatsächlich im Jugendrotkreuz selber für mich persönlich das Thema Übergriffigkeit so nicht erlebt.
Mhm.
Also da waren auch in den Gremien dann, im Bundesausschuss dann und so, da habe ich eigentlich sehr viel Freundschaft, Partnerschaft auf Augenhöhe und auf den Grundlagen letztlich der Rotkreuz-Ideen erlebt.
Mhm.
Also auch so die Ideen, dass wir da eben was bewegen wollten und man uns unterstützt hat. Also für mich persönlich finde, also im Jugendrotkreuz sehe ich da nicht, dass da so die Dinge übergriffig waren. Ich weiß aber zum Beispiel, was so ein bisschen ein trauriges Kapitel ist, ist dieser Mitglieder dieses Zentralausschusses des JRK der DDR.
Mhm.
Die haben zum Beispiel praktisch mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nach nicht mal einem ganzen Jahr gesagt gekriegt, kein Mensch braucht euch jetzt mehr. Und die haben wir fast alle verloren.
Okay.
Die sind fast alle, haben die denn keine Heimat mehr irgendwo im Roten Kreuz gefunden.
Aha.
Das Verrückte an denen ist, dass ich weiß, weil ja meine Schwester auch zu denen gehört, dass die sich bis heute jedes Jahr treffen.
Okay.
Und dass die so eine ganz verschworene Truppe nach wie vor sind und so einzeln an irgendwelchen kleinen Punkten dann doch irgendwie wieder dann zum Roten Kreuz gefunden haben, der eine oder andere. Aber da ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich, also gerade jetzt in letzter Zeit, auch nochmal mit dem Jürgen Schweizer, der damals der JRK-Bundesleiter war, drüber gesprochen habe und wir uns unterdessen einig sind, so aus dem Blickwinkel von heute, da hätte man was besser machen können.
Mhm.
Ob das damals wirklich gegangen wäre?
Mei, man kann es eh nicht zurückdrehen, aber das heißt, genau. Man hat jetzt quasi auf, eigentlich institutionell hat man auf diesen Erfahrungsschatz und diese Kompetenzen da eigentlich verzichtet, indem man die da irgendwie außen vor gelassen hat.
Mhm. Ja.
Okay. Du schreibst jetzt, von Anfang an gab es die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den JRK und DRK-Strukturen der BRD und so erhielten wir im Sommer 1990 die Einladung zur ersten Bundesjugendkonferenz nach Bad Münstereifel.
Jetzt kommt meine Trabi-Geschichte.
Genau, die kommt gleich. Was war denn deine Erwartung oder so deine Vorbereitung auf so eine Bundesjugendkonferenz? Wie stellt man sich das vor? Jetzt sitze ich in Dresden und jetzt fahre ich nach Münster, also ich soll da hin und es gibt Bundesjugendkonferenz.
Also da war meine Erwartung tatsächlich, dass ich da die Jugendlichen des Jugendrotkreuzes der Bundesrepublik treffen und miteinander besprechen, wie was es so als nächste Themen gibt, womit man sich beschäftigt, wie das so funktioniert, so wie wir das auch gemacht hätten. Und dann war meine Erwartung, dass es toll sein wird, da Minden kennenzulernen und Erfahrungen einfach mitzunehmen, wie man das so machen soll.
Okay, dann schauen wir mal, wie weit sich das eingelöst hat, weil dann beginnt ja diese Abenteuerreise. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also es sind so 600 Kilometer. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit der Infrastruktur damals vielleicht noch ein bisschen anders ausgeschaut hat als heute.
Stimmt.
Also, eine Teilnahme stand außer Zweifel. Jens und ich wurden delegiert und so starteten wir an einem sonnigen Freitagnachmittag mit jugendlichem Enthusiasmus, neu vom ADAC zur Verfügung gestellten Autokarten und unserem Trabant von Dresden zu einer Fahrt quer durch Deutschland. Unterwegs trafen wir auf lauter staunende nette Menschen, auch wenn der Tankwart sich weigerte, das Benzin bei offener Motorhaube direkt in den Tank einzufüllen und unsere DDR-Pfennige als Kleingeld dankend ablehnte. Als wir schon spät in der Nacht an einer Landstraße Rast machten, hielt ein Autofahrer an und fragte, ob wir Hilfe benötigen und wunderte sich, wie weit wir noch fahren wollten. Gegen 2 Uhr morgens kamen wir müde, aber unbeschadet im Haus des Jugendrotkreuzes in Bad Münstereifel an. Der harte Kern war noch wach, sodass wir herzlich und bewundernd aufgenommen und sofort vom Feinsten bewirtet wurden. Haus und Essen erlebten wir als unvorstellbaren Luxus. So, ich habe für mich überlegt, das klingt auch so ein bisschen nach einer Reise zwischen zwei Welten. Wie hast du das erlebt?
Na klar, war das eine Reise zwischen zwei Welten. Das war so natürlich tatsächlich, also zum Thema Infrastruktur muss man sich vorstellen, wir fuhren also die A4, die war tatsächlich nicht durchgehend. Da gibt es praktisch so etwa da, wo jetzt sozusagen die Grenze zwischen Thüringen und Hessen ist, eine große Brücke, die fehlte. Und die ist also auch nie gebaut worden. Das heißt, man musste irgendwo in Eisenach oder so, gab es die Autobahn nicht mehr. Dann fuhr man irgendwelche Straßen, die alle nie wirklich existent waren, weil sie halt ja eigentlich vorher keiner gebraucht hatte.
Ja.
Und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Naja, dann war für uns der andere Teil, dann war sozusagen der Teil Welt noch spannend. Deswegen das auch mit den ADAC-Autokarten. Du glaubst, wir hatten überhaupt keine geografische Vorstellung, in welche Richtung man da fahren muss. Verstehst du? Da steht irgendwas an Wegweiser und du hast keine Ahnung, ist das im Norden oder im Süden? Weil ja, dort hatten wir keine Geografiekenntnisse. Mhm. So. Genau, dann unser Trabant, der ja ein Zweitakter war, entsprechend Benzin mit Ölgemisch getankt hat. Das ist ja an jeder westdeutschen Tankstelle total spannend gewesen.
Weil das nicht verbreitet war quasi?
Nee, gar nicht. Wo fuhr ein Zweitakter rum? Also das waren im Westen höchstens Motorräder.
Ja, richtig, genau.
Genau. dann, wie gesagt, ich erinnere mich wirklich an diesen Tankwart, der einmal um unser Auto drumherum ging und die Tanköffnung suchte und wir dann die Motorhaube aufgemacht haben und gesagt haben, am Trabant schraubt man einfach den Deckel vom Tank oben ab und schüttet alles. Das wollte er nicht.
Das kam ihm komisch vor,
das mussten wir selbst machen, genau. Und wir durften, auch daran können sich kaum noch welche erinnern, so nach der, also in diesen Wendezeiten, als die D-Mark bei uns schon eingeführt war, war praktisch in der gesamten Bundesrepublik waren unsere Pfennige, ich glaube, bis zu den 50 Pfennigstücken, also erlaubte Währung. Mhm. Die wollte der nicht haben, hat er gesagt. Schlägt's wieder
ein. Komisches Zeug.
Komisches Zeug, genau so. Ja, naja, und dann dieses Haus des Jugendrotkreuz in Bad Münstereifel, kennst du das?
Nee, kenne ich.
Naja, das ist halt praktisch wie ein Hotel.
Ja.
Die hatten ein Buffet, sowas gab es bei uns, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen, mit Früchten, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Ja, blöder Ossi, kannst du dir das denken, aber war eben so. Das Haus des Jugendrotkreuzes hatte ein eigenes Schwimmbad drin.
Okay, krass. Ja.
Also sage ich mal, wie eins von den Hotels, für die wir hier zwar vielleicht ein paar da hatten, aber nie Geld gehabt hätten. So, ja. Deswegen das Thema unvorstellbarer Luxus. Aber parallel dazu super nette Rotkreuzler, die uns sofort als Mitglieder ihrer Familie aufgenommen und sich um uns gekümmert haben.
Aber es ist ja auch was Schönes, ist zu sagen, ja, keine Ahnung, wo ihr herkommt, ist es mir auch wurscht, sondern gehörst halt dazu, fertig ist es.
Mhm.
Mhm. So, geht weiter. Am nächsten Morgen begann die eigentliche Konferenz mit einer endlosen Diskussion darüber, dass die Konferenz als solche gar nicht stattfinden könne, da die Einladungsfrist um genau einen Tag verpasst worden war. Wir hörten fassungslos zu und verstanden das Problem nicht. In unserem Leben hatte sich gerade die ganze Welt geändert und hier wurde über Einladungsfristen diskutiert. Und ich habe das so gelesen, habe mir gedacht, okay, das hat dich wohl schon auch geprägt. Und also ich stelle mir das halt total absurd vor.
Mhm.
Und gleichzeitig ist aber ja so, also ist ja, solche Diskussionen kann man ja heute wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal führen in so einem Gremium. Gibt es so Momente, die dich an die Situation damals erinnern, wenn du heute irgendwo in Gremien sitzt?
Ja, schon. Ja. Natürlich. Das ist ein total prägender Moment gewesen. Im Nachhinein betrachtet ist es natürlich so, dass ich sehr, sehr viel später verstanden habe, warum das so wichtig war, dass man eben das DUB nicht machte, weil die große Sorge bestand, dass der sogenannte Erwachsenenverband diese erste JRK-Bundeskonferenz nicht als solche anerkennen würde, Beschlüsse dort einfach wegwischen würde, wenn einer auf den Dreh käme, dass die Einladungsfrist nie eingehalten war. Das ist ja aber, das passt auch zu dem anderen Welt. Zu der anderen Welt gehörte ja für uns auch, dass uns ja alle auch weismachen wollten, alles, was der Westen macht, ist großartig. Und dass es da irgendwas geben könnte, was da eben eigentlich auch gar nicht so toll ist und ehrlicherweise gar nicht so richtig gut funktioniert und auch erkämpft werden muss, das haben wir doch dort nicht gewusst und das hätte uns auch keiner gesagt. Wir fanden es einfach nur lächerlich.
Genau, aber hast du dann in dem Moment, war das dann auch ein diplomatischer Moment, wo du geschwiegen hast oder hast du gesagt, Leute, ja, habt ihr noch alle Latten am Zaun?
Nee, das war ein diplomatischer Moment, wo ich geschwiegen habe, wo wir uns so unter uns gefragt haben, was ist denn mit denen falsch, aber
sehr schön.
Dazu passt auch, dass ich mich ehrlicherweise tatsächlich nicht dran erinnern kann, was da wirklich inhaltlich vielleicht zu besprechen gewesen wäre.
Ja, genau, das hast du dann auch beschrieben, also was immer da passiert ist. Und gleichzeitig hast du ja beschrieben, dass das eben keinesfalls umsonst war, nämlich dass du so viele Jugendrotkreuzer kennengelernt hast, Kontakte geknüpft hast, Wissen und Erfahrungen ausgetauscht und dass ihr voller neuer Ideen nach Hause kamt und mit neuem Schwung die Gründung des Jugendrotkreuzes in Sachsen vorbereiten und auch gegen einige kleine Widerstände im eigenen Landesverband durchsetzen konntet.
Mhm.
Was waren denn da so die Widerstände? Das, was du vorher beschrieben hast, genau. Im Sinne von, ja, muss das sein und hauptsächlich auf keinen Fall mit Personal aus eurem Haus.
Genau.
Okay. Aber das heißt, das waren diese Konflikte, die es da halt gab oder genau. Widerstände. So. Mhm.
Genau.
Die ihr aber überwunden habt, offensichtlich.
Offensichtlich, genau. Mit einer gewissen jugendlichen Unbekümmertheit.
So, dann schreibst du, diese Zeit gehört zu den aufregendsten und spannendsten in meinem Leben. Zum einen gab es für uns erstmals die wirkliche Chance, unter Ausnutzung der Möglichkeiten der Demokratie selbst zu entwickeln und zu gestalten. Und aus der Begeisterung, mit der wir das genutzt und gelebt haben, erklärt sich meines Erachtens auch das Scheitern der richtigen ersten Bundesjugendkonferenz 1991 in Berlin. Festgefahrene Strukturen, bürokratische Regelungen und Wahlabsprachen passten für uns da einfach nicht dazu und unsere Verweigerung führte zu fehlenden Mehrheiten. Ich bin aber sehr sicher, dass auch und gerade diese Veranstaltung zur Entwicklung demokratischer Denk- und Verfahrensweisen im Deutschen Jugendrotkreuz beigetragen hat. Jetzt musst du wahrscheinlich mal kurz erzählen, was da passiert ist auf dieser ersten, warum war das überhaupt die erste richtige, weil da die Ladungsfrist eingehalten war.
Genau, da war die Ladungsfrist eingehalten, deswegen durfte die dann als erste richtige stattfinden. Die fand in Berlin statt und da waren tatsächlich jetzt ganz viele Beschlüsse zu fassen. Da war auf der Tagesordnung die neue Ordnung des Jugendrotkreuzes zu beschließen. Da sollte eine neue JRK-Bundesleitung gewählt werden. Und dann waren noch ein paar wirklich inhaltliche Beschlüsse. Zum Beispiel sowas wie eine Bildung, Ausbildungsordnung. Und dann noch was, da sage ich gleich noch was dazu, weil dies war am Ende wirklich der Brüller. Und jetzt passierte da Folgendes. Jetzt wollten die natürlich alles da ganz furchtbar, ganz richtig machen. Und im Grunde, ich habe das auch an irgendeiner Stelle, glaube ich, mal später auch geschrieben, waren auch die JRK-Landesleiter der bundesdeutschen, der westdeutschen Bundesverbände alte weiße Männer. Also manche waren jetzt auch ziemlich weit weg vom Thema Jugendlich. Und dann haben die uns da vorher gegriffen und uns erklärt, was sie von uns erwarten, wie wir abstimmen sollen. Und überhaupt, wie wir das jetzt alles richtig machen müssen, da war tatsächlich so eine Übergriffigkeit und dass man sich hier gefälligst sortiert in Südschiene und Nordschiene und dass man, wenn es jetzt irgendwelche Streitigkeiten gibt, wir zum Beispiel, da wir ja sozusagen die Patenkinder von Baden-Württemberg waren, definitiv.
Dann müsst ihr mit der Südschiene stimmen.
Und in die Südschiene müssen wir uns so Geschichten. Naja, nun stell dir uns vor, weißt du, wir hatten gerade mit der Kraft unserer Möglichkeiten eine Welt geändert. Und jetzt kamen die und haben uns genau das Gleiche erzählt, was wir vorher schon kannten. Hier wird gefälligst gemacht, was eine Obrigkeit sagt. Und das wollten wir nicht. Das ist jetzt vielleicht im Nachhinein, hört sich das vielleicht irgendwie blöd an, aber da waren tatsächlich Beschlüsse dabei, die wir so nicht mittragen wollten. Da waren auch welche dabei, die andere Kreisverbände oder Landesverbände auch nicht mittragen wollten. Man stritt sich um die Frage, wer Bundesleiter wird. Einer dieser Beschlussvorlagen hatte den wunderschönen Titel Frauen und Mädchen bauen einen Ökoteich. Und da war der Gedanke dahinter, dass man praktischerweise gleich mal zwei Randthemen miteinander verbindet nämlich Frauen- und Mädchenarbeit
und Umwelt
und Ökologie. Und da kann ich mal zitieren, weil wir das neulich auf irgendeiner Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Jugendrotkreuzes in so einer Runde derer, die dabei waren, wieder rausgeholt haben, was da unsere derzeitige Vizepräsidentin Frau Ulrike Wirth zu diesem Thema gesagt hat, die auch bei der Veranstaltung damals dort dabei war. Die sagte, das war tatsächlich Schwachsinn auf gelbem Papier. So, naja. Und dann ist halt Folgendes passiert. Dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir werden uns von niemandem überreden lassen, für irgendwas zu stimmen, was wir nicht wollen. Und haben dann garstigerweise einfach unsere Hand bei der Gegend gehoben. Und nun hätten ja, wenn man ganz ehrlich ist, unsere Stimmen gar nicht gereicht. Aber andere kleine Landesverbände, die sonst halt in der Nord- oder Südschiene irgendwo untergebuttert waren, haben den Braten gerochen, haben die Chance genutzt, um zu sagen, wir sind übrigens auch nicht dabei. Und der, sage ich mal, das Chaos endete damit, dass wir eine neue Ordnung beschlossen haben. Das war tatsächlich wirklich wichtig, weil da sind nämlich zum Beispiel so die ersten wirklich demokratischen Strukturen, zum Beispiel die Tatsache, dass eben die Bundesleitung nicht mehr nur aus der Reihe der Bundesausschussmitglieder gewählt und vom Bundesausschuss gewählt werden durfte, sondern wirklich demokratisch von der Bundesjugendkonferenz. Die sind dann da tatsächlich beschlossen worden. Aber alle anderen Beschlussvorlagen sind abgelehnt worden und es ist auch die Wahl der Bundesleitung nicht zustande gekommen. Das hat damals übrigens den Volkmar Schön getroffen, der wollte dort Bundesjugendleiter werden. Wir können da unterdessen gemeinsam damit umgehen, dass das so ist. Wir haben das unterdessen längst ausdiskutiert und sind uns darüber einig, dass das schon gut so war, wie es war. Es hat tatsächlich nochmal so einen großen Ruck, glaube ich, für das Deutsche Jugendrotkreuz gegeben. Mit der Ansage, wenn wir können nicht nur auf dem Papier so tun, als ob wir hier demokratische verfasste Strukturen hätten, sondern wir wollen die auch wirklich leben. Und gerade Jugendliche wollen das wirklich leben. Jugendliche sollen, das schreiben wir auf unsere Fahnen im Deutschen Jugendrotkreuz, Demokratie lernen dort. Dann müssen wir das aber konsequent auch so machen.
Ja, true. Okay, das heißt, es war so eine Situation, wo man sagt, hey, Moment, ihr habt uns doch ganz was anderes versprochen. Jetzt sind wir hier im gelobten Westen und jetzt läuft es hier so. Und jetzt zeigen wir mal, dass das so auf jeden Fall nicht läuft, weil genau, wir haben gerade ein System verändert, nicht deswegen, um das jetzt hier wieder serviert zu bekommen.
Genau. Mhm. Ich sag mal, wir hatten nicht viele Chancen sonst in unserem Leben, das irgendwo auszuleben, außer in einem Jugendverband, ehrlicherweise. Weil sonst funktionierte unsere richtige Welt funktionierte nicht so. Unsere richtige Welt hier bei uns zu Hause, unser Arbeitsleben, unser Dasein sonst funktionierte so, dass man uns gesagt hat, ab sofort ist das jetzt hier so, wie wir euch das sagen.
Mhm.
Und ihr werdet schon sehen, ob ihr damit klarkommt oder nicht.
Ja, das jetzt natürlich da auch wieder in extremem Kontext, aber würdest du sagen, dass genau dieser Freiraum und dieses, wir probieren das da mal aus und wir bestimmen eben bestimmte Dinge mit, dass das vielleicht gerade im Jugendrotkreuz besonders wichtig ist und dass das tatsächlich ein Raum ist, der einfach einen Wert hat für die Jugendlichen, die das dann da auch erleben können?
Na, unbedingt. Also ich glaube, da kann man tatsächlich Mitbestimmung und Teilhabe lernen.
Mhm.
Und das ist, finde ich, unheimlich wichtig, um zu verstehen, wie Demokratie funktioniert und um zu verstehen, und das ist doch, finde ich, heute wichtiger denn je. Da sind wir ja praktisch schon wieder in einer Art Extremsituation, wo Demokratie irgendwie wackelt. Und umso wichtiger ist es, dass Jugendliche lernen, wie das funktioniert und dass das was Tolles ist.
Ja, wie erlebst du Demokratie und Mitbestimmung heute im Roten Kreuz?
Das ist ja eine gemeine Frage. Also, was ich zum Beispiel gerade erlebe, ist das gesamte Thema Strategie 2030, wo wir es, glaube ich, gut schaffen, Mitbestimmung bis an die Basis hinzukriegen, ein Stück weit an unseren Strukturen vorbei.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben schon immer noch so eine festgefahrenen, gut verfassten Strukturen, die so von der Kreisebene bis in die Bundesebene von oben nach unten und von unten nach oben funktionieren, die in der Satzung festgeschrieben sind und die schon, und da zitiere ich unseren Generalsekretär, auch Lehmschichten sind. Oder Lehmschichten sein können für, verstehen wir in der Bundesebene wirklich, was die im Kreisverband bewegt und kommt im Kreisverband oder auf der Kreis- und Ortsebene wirklich an, was wir uns eigentlich gerade Tolles ausdenken. Aber wir schaffen es gerade, finde ich, zunehmend daneben oder zusätzlich dazu Strukturen zu haben, wo wir wirklich ebenenübergreifend und verbandsübergreifend miteinander reden. Da ist einer dieser Wege, ist, finde ich, dieses gesamte Prozess zum Thema Strategie 2030, wo wir eine viel größere Beteiligungsplattform haben und jeder sich beteiligen kann und damit ja Dinge bewegen kann, dass sich wirklich in unserem Verband auch mal Dinge ändern, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und wir schaffen das, glaube ich, im Moment gerade in dem Prozess, der mit der Hochwasserevaluation Ahrtal begonnen hat, wo es jetzt um Innovationstransfer und um nochmal ein völlig neues oder ein Wiederbeleben des Thema komplexes Hilfeleistungssystem, wie wollen wir mit unseren Einsatzstrukturen umgehen, wie funktionieren die besser. Und auch da kriegen wir es gut hin, glaube ich, im Moment, das ebenen- und verbandsübergreifend zu diskutieren und da was richtig Gutes draus zu machen. Ich glaube, man kann, es gibt schließlich ja Satzungen, ne, da kannst du nicht drum rum. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, dass ein Verband lebt und nur so kann er sich anpassen und sich auf neue Gegebenheiten, auf neue Herausforderungen einstellen und entsprechend auch weiterentwickeln und weiter sicher funktionieren. Und das wollen wir ja für unser Rotkreuz.
Ja, genau. Wobei auch die Satzung ja natürlich eben genau regelt, welche Art von Mitbestimmungsmöglichkeiten und Gremien, was der Teufel, was es alles gibt. Da kann man dann streiten, ob das genug ist oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es halt einen Rahmen, den man dann halt ausfüllen kann.
Ja.
In dem Zusammenhang würdest du sagen, weil das, was man ja da auch erlebt, jetzt auch in dem, was du beschrieben hast, wie ihr da das gestaltet habt selber, also es gibt doch immer diesen Begriff der Selbstwirksamkeit, also dass ich erlebe, dass ich selber Einfluss auf was nehmen kann und dass ich da irgendwie auch Erfolg habe damit. Und das kann natürlich was ganz Großes sein, wie ich gründe mal schnell ein Jugendrotkreuz in Sachsen. Das kann auch was ganz Kleines sein, was weiß ich, führe eine Veranstaltung durch oder irgendwas, also wo ich sage, okay, ich habe wirklich erlebt, ich habe das geschafft und weil ich da was beigetragen habe, hat das stattgefunden. Würdest du sagen, dass so eine Selbstwirksamkeitserfahrung was Positives ist für die Menschen, die das erleben?
Unbedingt. Und das kann man ja auf ganz verschiedenen Ebenen und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Mehrwert, Mehrwert von ehrenamtlicher Tätigkeit. Mhm. Das Gefühl, dazuzugehören irgendwo, gestalten zu können, wirksam werden zu können, ist, glaube ich, das, also ich denke, dass das wichtig ist für eine Persönlichkeit, um zufrieden zu sein. Mhm. Für mich persönlich ist das jedenfalls so. Und ich glaube, das ist einer der großen Mehrwerte, die ehrenamtliche Tätigkeiten haben.
Weil wir gerade zwei Themen so angeschnitten hatten, würde ich da kurz quasi Werbung in eigener Sache machen wollen, nämlich zu so Themen rund um Demokratie und Mitbestimmung, insbesondere im Jugendrotkreuz auch, gab es eine Folge mit der Laura Jäger, die Landesleiterin des Jugendrotkreuzes in Baden-Württemberg, womit sie ja eine der Nachfolgerinnen von der Uli Wirth ist, wie ich gelernt habe, die auch mal Landesleiterin JTK in Baden-Württemberg war. Und zu dem ganzen Thema Evaluation des Hochwassereinsatzes, Auswirkungen auf Strategien in der Organisation, auch Weiterentwicklung des komplexen Hilfeleistungssystems, gibt es die Folge mit der Sabrina Bargus zu diesem Thema. Du hattest es vorhin kurz schon angeschnitten, ich zitiere das nochmal kurz. Zum anderen hatte ich persönlich durch mein Engagement im JRK, durch die vielen Kontakte und freundschaftliche Unterstützung das große Glück, sehr schnell und sicher in meiner neuen Welt ankommen zu können. Vieles, das ich hier lernen und ausprobieren durfte, hat auch meine berufliche Entwicklung nachhaltig positiv beeinflusst und bestimmt, was ich bis heute erreicht habe. So, das sind ja zwei Sachen drin. Also zum einen das, was du schon angesprochen hast, berufliche Entwicklung positiv beeinflusst. Was würdest du sagen, woran liegt das? Sind das so Dinge, die du schon gesagt hast? Also ich wusste schon, wie man was organisiert, wie man führt, wie man, hatte ein Netzwerk oder was hatte das für einen positiven Einfluss auf die berufliche Entwicklung?
Ja, genau den du vorhin schon mal angesprochen hast. Das Medizinstudium enthält solche Dinge wie Personalführung, wie vielleicht Gruppendynamik, wie soziale Kompetenz eigentlich überhaupt gar nicht. Mhm. Und das ist insofern eher dramatisch, finde ich, weil man als Arzt in dieser Rolle dann sehr schnell eigentlich drin ist. Ne? Mhm. Also man führt vielleicht eine eigene Praxis, da hat man Mitarbeiter, geht auf irgendeine Station, man wird irgendwann vielleicht Oberarzt oder so. Ich kenne unheimlich viele Chefärzte, die das Thema Personalführung eher überhaupt nicht können. Aber ehrlicherweise eben auch nie wirklich gelernt haben, es sei denn, sie haben sich irgendwann mal selbst darum gekümmert.
Genau, also haben dann selber eine Weiterbildung gemacht oder irgendwas, genau. Aber ansonsten systematisch im Medizinstudium kommt das nicht vor.
Genau, und deswegen, also ich musste mich da sozusagen in Wahrheit nicht selbst darum kümmern, wenn man das so will, weil ich habe das praktisch dann im Jugendrotkreuz wir haben dann ja für Sachsen sozusagen Gruppenleiter, Grundausbildungen aufgesetzt, gelernt, gemacht. Also ganz viele so Fortbildungen gemacht und ich habe das praktisch einfach nebenbei mitgelernt. Aber ich profitiere natürlich davon, dass mich heute noch Mitarbeiter angucken und sagen manchmal, woher kannst du das eigentlich? Und ich sage, ja, kann ich.
Ja, genau, aber du könntest auch sagen, ist nicht so, du hast dich nicht selber drum gekümmert, sondern du hast dich halt früher selber drum gekümmert.
Ja,
und vielleicht
okay.
nicht direkt absichtlich oder so, aber ist, genau, okay. So, und dann sagst du aber auch, du bist leichter in deiner neuen Welt angekommen. Was heißt das? Das hat dir geholfen, auch diese Wendezeit irgendwie zu gestalten, oder?
Ja, also das ist auch so ein Thema, wo ich immer denke, kann man sich das überhaupt vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat? Wenn praktisch über Nacht Regeln nicht mehr gelten, Gesetze neue sind, alles anders ist als vorher, dann musst du ja quasi als Bürger, sag ich mal, als ganz normaler Bürger, über Nacht lernen, was gilt denn jetzt hier? Du wachst am nächsten Morgen auf und es gilt ein neues Grundgesetz. Ein grundlegend neues Grundgesetz. Und da stand ja im Grunde sonst niemand da, der das erklärt hätte. Mhm. Du bist ja eigentlich eben, eigentlich sind die Bürger hier auf sich gestellt gewesen mit der Erkenntnis. Wie funktioniert jetzt Arbeitsrecht neu? Das ist ja ein ganz spannendes Thema gewesen. Mhm. Wie funktionieren irgendwie welche Ämter, was so, ne? Jeder hatte hier das Vergnügen, zum Arbeitsamt zu gehen, weil er keinen Job mehr hatte und so Geschichten. Und dadurch, dass ich zum Beispiel eben parallel lernen musste, was gelten so für Gesetze und Dinge, wenn ich einen Verein gründe und so, habe ich einfach die Chance gehabt, das da viel schneller sozusagen reinzuwachsen in diese für uns neue Welt.
Okay, das heißt aber, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass dir das leichter gefallen ist oder du das jedenfalls nicht so, vielleicht nicht nur negativ erlebt hast, sondern eher zu sagen, okay, jetzt, fangen wir halt an, so wie wir mit dem anderen Zeug auch anfangen.
Genau. Mhm. Genau. Ne, dass ich halt nicht nur lauter negative Erlebnisse und lauter negative Seiten hatte an der Geschichte. Also ich denke, jemand, der seinen Betrieb, seinen Job verloren hat, wo vielleicht noch, weiß ich nicht, die Frau in den Westen gegangen ist und die Kinder in der Schule nicht mehr vor Blödheit, nicht mehr wussten, was sie machen wollten und dann keine Ausbildung gekriegt haben. Für den ist doch ganz viele Dinge sind für den nur negativ gewesen. Und ich glaube, das ist auch sowas, was bis heute wirkt, wenn man so nachhaltige, nur negative Ergebnisse mit dem neuen Land verbindet.
Also auch eine Chance, dass du das quasi da erleben und gestalten konntest, damit eben das auch anders geprägt ist oder anders konnotiert.
Ja.
Du schreibst dann, nach der Gründung des Jugendrotkreuzes in Sachsen wurde ich zunächst Stellvertretende, dann von 1992 bis 1998 Landesleiterin. In unseren Anfängen hatten wir keine hauptamtliche Unterstützung, gerade mal einen Schreibtisch in der Geschäftsstelle für eine wöchentliche Telefonsprechstunde. Der erste Gruppenleiterlehrgang wurde am runden Tisch in unserem Wohnzimmer konzipiert, die erste Zeitung selbst gestaltet und kopiert. Dass die Rahmenbedingungen so waren, das hast du ja schon erklärt. Naja, da gab es halt erstmal nichts und das hat sich aufgelöst, was man vorher genutzt hatte. Vielleicht wird daran aber auch der Stellenwert, also ich finde da zwei Sachen spannend. Das eine ist, naja, ich muss halt das machen, also oder aus dem was machen, was ich habe, also so ein Stück Improvisation und das wäre ja so ein bisschen das Vorurteil, das hatte man quasi in der DDR gelernt. Würdest du sagen, ist da was dran?
Ja. Da ist was dran, glaube ich. Dass man einfach irgendwie aus dem, was da ist, irgendwas Vernünftiges macht. Das mit der Telefonsprechstunde ist auch was ich heutzutage keinen Menschen mehr vorstellen kann. Das Problem war, weder ich noch mein Stellvertreter hatten zu Hause ein Telefon.
Ja, klar, genau.
Punkt. Auch unsere Kreisjugendleiter hatten keine Telefone. Und es gab halt diesen einen festen Nachmittag in der Woche, wo wir in die Landesgeschäftsstelle gefahren sind. Wir Dresdner vor allen Dingen hier. Wir waren hier zwei aus Dresden in der ersten Landesleitung. Zwei waren aus Zwickau und einer aus Leipzig. Und dann zumindest wir Dresdner sind an dem festen Tag immer nachmittags in der Geschäftsstelle gewesen, durften den Schreibtisch, von der in irgendeinem Büro von irgendjemandem stand, und das dort stehende Telefon nutzen. Und wenn man irgendwas mit uns besprechen wollte,
dann
musste
man
es an dem Nachmittag machen. Weißt du, so heutzutage, sag ich mal, im Zeitalter von Handys, ich rufe mal schnell an und schicke eine Nachricht, kann sich das gar kein Mensch mehr vorstellen.
Ja, in der Tat. Und die andere Sache ist ja, dass man daran vielleicht auch sieht, dass schon, sagen wir mal, gewisse Ressourcen und aber auch eine hauptamtliche Unterstützungsstruktur für Jugendarbeit, aber für Ehrenamt insgesamt, schon auch eine große Rolle spielen, oder? Würdest du das auch so sehen?
Ja, unbedingt. Also natürlich ist das unheimlich wichtig. Wir haben das gemerkt, dass man ganz große Schritte macht, als wir dann unseren ersten, einen einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter wenigstens in der Landesgeschäftsstelle hatten, der dann ganz viele Dinge sozusagen uns auch von den Schultern nehmen konnte, wo wir uns eben nicht mehr um so einen Schwachsinn kümmern mussten, wie selber irgendwie die erste Zeitung kopieren, sondern darum, was da drin steht. Das macht ja einen großen Unterschied. Und das ist schon toll. Und dann ist auch die Organisation von irgendwelchen Veranstaltungen viel einfacher und so. Das braucht es schon unbedingt. Also ich bin da ein großer Verfechter davon, dass überall da, wo wir gut funktionierende Ehrenamtsstrukturen haben, braucht es eine hauptamtliche Unterstützung, die so die Dinge zusammenhält und organisiert und halt den Leuten, die das machen, die ehrenamtlich Engagierten, so organisatorische Dinge abnehmen, die sie eigentlich an ihrer eigenen Arbeit hindern. Und ich bin auch immer ein großer Vertreter davon, dass man da auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Auch damals schon meine Landesjugendreferenten, wir haben immer auf Augenhöhe miteinander Ziele besprochen, geklärt, wo wir hinwollen, was wir für Projekte gemeinsam machen wollen. Da ist nie so ein ich bin hier der Hauptamtliche und du bist nur mein Ehrenamtlicher, der keine Ahnung hat, aber auch nicht andersrum. Ich bin hier nicht die Ehrenamtliche, die deswegen schon die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und du musst einfach nur machen, was ich dir sage. Also das finde ich auch ganz wichtig, ehrenamtliche Unterstützungsstrukturen, ja, aber bitte auf Augenhöhe mit unseren vielen wichtigen, guten Hauptamtlichen, Ehren- und Hauptamtlichen, die wir im Verband haben.
Okay, genau, also klarer Appell, dass quasi diese Nahtstelle einfach professionell auf Augenhöhe gestaltet wird und dass gleichzeitig eben diese Mindeststandards, die es ja inzwischen gibt für hauptamtliche Unterstützungsstrukturen, dass die aber auch eben auf jeden Fall eine Berechtigung haben und dass die auf jeden Fall da sein müssen, damit eben Ehrenamt auch möglich ist und man den Rücken frei hat von bestimmten Dingen, wo man sagt, das ist da eher dann hinderlich oder nicht mehr zu leisten. Du schreibst dann, es ist uns gelungen, das Jugendrotkreuz zu einer erfolgreichen Gemeinschaft und einem starken Jugendverband in Sachsen zu entwickeln. Bist du stolz auf das, was ihr da geschafft habt?
Ja, da bin ich stolz drauf. Und das ist bis heute so, dass wir mit so zwischen 3.500 und 4.000 Mitgliedern als Jugendverband in Sachsen eine große Rolle spielen und viele Mitglieder haben und gehört werden, im Jugendring gehört werden. Das finde ich wichtig. Und das ist auch eine Größenordnung für das Rote Kreuz, die mir immer noch die Hoffnung lässt, dass es da doch immer noch welche gibt, die da mal weitermachen wollen.
Sehr gut. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt rückblickend, das hätten wir irgendwie anders machen müssen in der Zeit?
Naja, geschrieben habe ich, was mir zum Beispiel leid tat. Ich habe immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Wir wollten sehr gern auch ein eigenes Jugenderholungs- und Bildungszentrum in Sachsen haben. Das hat einfach nicht geklappt. Da bin ich noch ein bisschen traurig drüber, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Quasi nach dem Vorbild von Bad Münstereifel.
Genau. Wenn man so Vorbilder im Kopf hat, genau.
Mhm.
Ja. Also so unmittelbar in der Zeit, glaube ich schon, wir haben da das gemacht, was möglich war und es ist ganz gut gelungen. Ich bin zum Beispiel auch stolz drauf, dass ich heute noch Menschen treffe, die damals beispielsweise bei mir JRK Gruppenleiter geworden sind und dass das so, wenn wir uns auf irgendeiner Veranstaltung treffen, dann sind die unterdessen Präsident irgendeines Kreisverbandes oder hauptamtlicher Geschäftsführer irgendeines Kreisverbandes. Und wir fallen uns um den Hals und freuen uns darüber, dass es uns noch gibt beim Roten Kreuz. Und dann denke ich, da haben wir was richtig gemacht.
Und so der Gesamt, so diese, die Wiedervereinigung, die ja quasi dann in der Rotkreuz-Organisation auch stattgefunden hat, hast du da spontan was, wo du sagst, okay, das, also du hast ja vorhin schon ein bisschen beschrieben mit diesen Paten, Landesverbänden und so weiter. Also irgendwas, wo man sagt, das ist besonders gut gelaufen oder vielleicht auch nicht so gut gelaufen?
Mhm. Also da gibt's so ein Thema, das ist ein gesamtverbandliches, was zum Beispiel relativ blöd gelaufen ist, ist auch da die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen und Abschlüssen.
Okay. Mhm.
Also da habe ich auch eine ganz persönliche Nummer, wo man bis heute sagen kann, vielleicht musst du dich irgendwann mal nicht mehr so anstellen. Aber ich habe noch in dem letzten Jahr vor der Wiedervereinigung eine ausführliche Qualifikation zur Lehrkraft gemacht.
Mhm. Die war ganz natürlich danach dann völlig obsolet.
Genau, die war danach völlig obsolet, weil wie auch immer. Ich hatte diese Erste Hilfe, diese Gesundheitshelfer-Ausbildung. Ich hatte das war ein 40-Stunden-Lehrgang, so gut machen wir heute noch nicht mal mehr erwachsenengerechte Qualifizierung, aber egal. Und ich habe in der Zeit Medizin studiert und dann stand ich da und durfte keine Erste-Hilfe-Lehrgänge mehr machen.
Ja, wo kämen wir da hin?
Genau. Und da war ich bockig und habe gesagt, okay, dann mache ich das eben nicht mehr. Und ich tue es bis heute nicht. Okay. Ich habe mich bis heute geweigert, die Qualifikation dafür zu erwerben, das machen zu dürfen.
Okay, sehr gut.
Das ist halt so eine Geschichte, wo ich glaube, da haben wir auch Leute vor den Kopf gestoßen.
Mhm.
Wir haben, ich glaube, dass insgesamt im Roten Kreuz, in dieser Wiedervereinigung, das einfach aufgrund unserer gemeinsamen Idee besser gelungen ist als gesamtgesellschaftlich an manchen Stellen. Aber ich glaube auch, dass man nicht immer auf alle altgedienten Mitglieder Rücksicht genommen hat oder nehmen konnte. Und dass da schon auch ein paar auf der Strecke geblieben sind bei der Gelegenheit. Ne? Man darf da nicht vergessen, also im Jugendrotkreuz hatten wir das Problem nicht, aber schon in den Landesverbänden, wenn man sich da umgeguckt hat, sind Führungspositionen liebevoll aus dem Westen besetzt worden, also Präsidenten und Geschäftsführer. In Präsidien durchaus dann noch die wichtigen Positionen, wie zum Beispiel der Schatzmeister, der Justiziar.
Mhm.
Es ist ja, sind ja Heerscharen von Menschen hierher gekommen, die alle alles besser wussten. Und die, sage ich mal, die Qualität von Besserwissen ist auch unterschiedlich gewesen. Die sich finden, zum Beispiel eben auf dem Sozialmarkt, hat entsprechend unterschiedlich funktioniert in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden, je nachdem, wie wohlgemeint und wirklich gut da zum Beispiel Beratung war.
Aha.
Wenn die schlecht war, dann waren die auch schnell am Rande ihrer wirtschaftlichen Existenz. Das hat Kreisverbände das Leben gekostet.
Weil da quasi die falschen Glücksritter am Start waren.
Genau. Einschließlich halt dann, ne, tragischerweise, ist dann sehr in den Vordergrund des Wirtschaftsunternehmen DRK Kreisverband geraten. Und darüber sind uns so Ideale der ehrenamtlichen Tätigkeit abhanden gekommen.
Okay. Ich habe mich gefragt, was das Deutsche Rote Kreuz heute vom Deutschen Roten Kreuz in der DDR lernen kann. Du hast ein paar Sachen schon angedeutet, eben zum Beispiel sowas wie gehe ich mit Wettbewerb um? Fallen dir da Sachen ein, wo du sagst, na ganz klar, das Problem hat man schon mal gelöst.
Das kann nicht richtig das Deutsche Rote Kreuz werden, sondern eigentlich der Staat. Wir hatten das Thema, wer sich engagiert ehrenamtlich, hat dafür das Recht, zum Beispiel eine Freistellung zu kriegen und andere Vorteile zu haben. Ich finde, das ist was, was unser Staat lernen könnte, weil das ja wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich engagieren. Und denen muss man auch ein Stück weit, glaube ich, einen Benefit dafür geben.
Aha.
Was sonst? Was wir so, weiß ich nicht. Also was wir wirklich von damals lernen können, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Vielleicht, also ich meine, wir hatten zum Beispiel eben überall diese GesundheitshelferInnen in den Betrieben. Das fand ich spannend. Da muss man halt hingucken, wo es denen noch gibt, wie das überhaupt arbeitsrechtlich geregelt ist, ne, dass da überall einer sein muss. Das fand ich sehr spannend. Das Thema Rettungsdienst, klar, da sind wir heute im Markt und nicht mehr Marktführer und allein auf weiter Flur, aber es war entspannter, wenn man das sein durfte, genau.
In dem Zusammenhang, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber ich habe mich gefragt, wie das ist, dass du ja auf gewisse Weise wie Teil der deutschen Geschichte auch geworden bist durch diese, also klar, sind wir ja irgendwie alle, weil wir alle diese Zeit erlebt haben, natürlich in ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber du ja schon irgendwie auch wieder in einer besonderen Rolle auch. Hast du manchmal das Gefühl, Mensch, das war irgendwie was Außergewöhnliches oder das beschäftigt mich, dass ich da Teil der deutschen Geschichte bin?
Also, dass das eine außergewöhnliche Zeit war, das ist schon für mich ein ganz wichtiger Bestandteil einfach meines Lebens. Dass ich da auch so, ich sag manchmal so scherzhaft, es gibt für mich schon auch sowas wie ein Leben davor und ein Leben danach.
Mhm.
Und dass ich so ein Stück Teil dieser Geschichte bin, das ist mir gerade dieses Jahr irgendwie besonders bewusst geworden. Das erste Mal so richtig, als Volkmar Schön kam und sagte, schreibst du bitte einen Teil, diesen, den du jetzt ein paar Mal zitiert hast, ne, einen Teil für dieses Buch, wo ich dachte, ach du Schreck, jetzt schon Leute kommen und von mir wollen. Und ich habe auch noch ja kleine Werbung für später. Es gibt, also es wird auch noch bis zum Jahresende ein Buch geben über die Wiedervereinigung der beiden deutschen Rotkreuzverbände, weil das ja sich halt dieses Jahr auch zum 35. Mal jährt.
Mhm.
Das wird ein Stück Teil oder Thema auf der Bundesversammlung sein. Und es wird auch dazu ein Buch geben. Und auch in dem Buch wird es einen Beitrag von mir geben. Insofern ist das natürlich irgendwie schon so, dass es im Moment gerade sehr präsent ist, dieses Gefühl, Teil dieser Geschichte zu sein.
Okay, weil wir es gerade von der Geschichte haben. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das Jugendrotkreuz wird heuer 100 Jahre alt. Hast du da einen Bezug dazu? Also klar, du hast jetzt nicht 100 Jahre, aber halt immerhin 40 Jahre miterlebt. Spielt das für dich eine Rolle oder beschäftigt es sich irgendwie?
Naja, ich bin also ganz sehr involviert gewesen sozusagen auch zu mehreren großen Festveranstaltungen. Ich war auch mit zum Supercamp logischerweise.
Mhm.
Das fand ich übrigens da, das ist das Schöne, wo man Geschichte und Gegenwart total gut verbinden kann, weil zu den 100 Jahren gab es auf diesem Supercamp eine totale Premiere, nämlich die, dass das erste Mal die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit zum JRK Supercamp dabei war.
Mhm.
Das finde ich dann wichtig, dass man so Dinge halt Geschichte und Zukunft und Gegenwart miteinander verbindet.
Okay.
Genau.
Mhm.
Und ich habe schon, also mein Herz, sage ich mal, schlägt immer noch für Jugendrotkreuz. Ich bin da auch immer irgendwie bereit zu helfen, zu unterstützen, einen Ratschlag zu geben, wie wir es früher besser gemacht haben. Und das gehört auch zu dem, was ich mir wünsche vom Jugendrotkreuz. Ich sag immer, seid frech, geht voran mit irgendwelchen neuen Ideen. Wir Alten können euch dann schon sagen, warum es nie funktioniert. Aber lasst euch davon nie abbringen.
Genau, das heißt, die dürfen auch selber die Erfahrung machen, ob das klappt ja oder nicht. Genau das habe ich gelesen. Du hast geschrieben, also du wünschst dir, dass das Jugendrotkreuz jung, engagiert und ein bisschen frech das Leben unseres Roten Kreuzes bereichert und dabei ist, wenn wir unsere Zukunft gestalten. Welche Rolle hat denn das Jugendrotkreuz für die Gesamtorganisation und warum braucht es das vielleicht auch in der Tat nicht nur jung und engagiert, aber auch ein bisschen frech?
Also ich würde heute auch nicht mehr so einfach unterschreiben. Es ist einfach so der Nachwuchsverband für uns. Weil die Rolle eines Jugendverbandes ist schon einfach eine deutlich größere. Aber ein Stück weit gehört schon dazu, dass dieses Pflanzen des Rotkreuz-Gedankens in junge Menschen und in junge Menschen, die das auf die eine oder andere Weise irgendwie mit in ihr weiteres Leben nehmen. Sei es, indem sie sich natürlich engagieren irgendwie weiter bei uns Oder aber eben auch, indem sie das einfach in ihrem Herzen mitnehmen und so ein Stück weit gelernt haben, was Menschlichkeit bedeutet, wie Demokratie funktioniert und solche Dinge. Diese beiden Rollen sehe ich eigentlich für das Jugendrotkreuz. Und das mit dem Thema Zukunft ist so, das Rote Kreuz muss sich entwickeln, wenn es zukunftsfähig sein will. Es kann einfach nicht auf dem Stand von vor 100 Jahren stehen bleiben. Ist es ja zum Glück auch nicht. Diejenigen, die in der Zukunft in, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so mal das Rote Kreuz gestalten wollen oder leben wollen, die sind jetzt vielleicht im Jugendrotkreuz. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass die schon dabei sind, wenn wir drüber nachdenken, wie Rotes Kreuz in 25 Jahren aussehen soll, weil ich bin dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr dabei.
Genau. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, die Leute, die sich da eben in der JRK-Zeit auch identifizieren mit der Organisation, mit den Werten, dass die dann möglicherweise später sich auch noch engagieren, sei es jetzt im Roten Kreuz oder auch woanders. Mich hat das wirklich sehr bewegt. Jetzt heuer haben tatsächlich, also ich bin ja im Roten Kreuz in München ehrenamtlich aktiv, schon ewig, bin da auch im Vorstand, und jetzt sind in dem aktuellen Vorstand sind gleich 3 neue Kolleginnen und Kollegen, die faktisch jetzt irgendwie 20 Jahre Pause gemacht haben im Roten Kreuz, aber die eine sehr intensive Zeit im Jugendrotkreuz hatten und die auf bestimmten Wegen eben jetzt angesprochen worden sind, ob sie da nicht Verantwortung übernehmen wollen. Und zwar, weil die auch unglaublich viel, also diesen ganz spannenden Weg gegangen, haben da ganz viel Kompetenzen auch gesammelt und bringen sich jetzt und schon durchaus auch in Schlüsselrollen in dem Vorstand ein und hatten jetzt 20 Jahre Pause und sind aber so, dass man direkt merkt, wie wichtig ihnen offensichtlich die Organisation ist, dass sie sich jetzt auch die Zeit nehmen, das zu machen, und ich erlebe das als totale Bereicherung. Und das war wirklich schon was ja, also mich schon berührt hat auch zu sagen, okay, die haben offensichtlich das so positiv assoziiert, dass sie eigentlich auch sofort gesagt haben, ja klar, machen sie. Das ist schon beeindruckend irgendwie.
Das finde ich total großartig, und ich was ich dabei immer wahrnehme, ist, wir sind als Verband da relativ schlecht darin, so Lebensbiografien von
Absolut,
Menschen
ja.
mitzudenken,
ja.
dass eben der Mensch vielleicht eben als Kind und Jugendlicher Zeit hat und zum Jugendrotkreuz kommt und danach möglicherweise eine Phase, in dem er eben für was anderes, ne, da kommt er dann der Familie, lernt einen Beruf und hat weniger Zeit, und irgendwann kommt er aber vielleicht zurück, und ich glaube, wir sind da eher schlecht drin zu akzeptieren, dass Menschen auch Zeiten haben, in denen sie nicht so viel Zeit für uns haben.
Und genau, oder halt in Verbindung zu bleiben überhaupt,
genau,
und sagen, okay, es kommt schon der Tag. So.
Genau, wir sollten da in Verbindung bleiben. Ich sehe das zum Beispiel an meinem Mann, der wie gesagt mit mir das Jugendrotkreuz in Sachsen gegründet hat, wir kennen uns also schon so ewig, der dann irgendwann mal vor mir stand und sagte, ja, wenn du jetzt unbedingt Vizepräsidentin werden willst, dann werde ich wohl gerade mal nichts mehr fürs Rote Kreuz machen können. Und ich meine, das ist, finde ich, ein guter Grund irgendwie. Aber unterdessen ist er halt in unseren Kreisverband zurückgekehrt. Wir haben uns so ein bisschen etabliert halt mit allem. Er hat seine Familie, seine Firma ist etabliert, unsere Tochter ist erwachsen geworden, und er hat halt wieder Zeit für sowas und ist in den Kreisverband zurückgekommen und steht jetzt dort mit ganz großer Begeisterung an der Feldküche.
Mhm, okay.
Und das Spannende war, als er dahin zurückkam und gesagt hat, ich möchte jetzt hier wieder mitmachen, hat allen Ernstes einer zu ihm gesagt, ja, aber wenn du hier bei uns mitmachen willst, musst du ein Rotkreuz-Einführungsseminar
machen.
Und dann haben wir kurz gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, oder?
Aber ihr habt einen Weg gefunden, er hat sich nicht abschrecken lassen.
Nee, wir haben einen Weg gefunden. Das war so, er hat dann gesagt, wisst ihr, für Sachsen habe ich das Rotkreuz-Einführungsseminar vor 30 Jahren erfunden, ich werde es nicht nochmal machen. Und das haben sie dann akzeptiert.
Sehr schön. Du hast es schon angedeutet, du hast ja da noch so einen Weg gemacht. Also ich habe mich gefragt, so dieser Weg von der Grundorganisation Rotkreuzjugend, der DRK Stadtbezirksorganisation Dresden-Süd ins Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes. Wie geht das?
Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, oder?
Na, was heißt unglaublich? Es ist halt, es ist ein Weg. Aber
ja.
Also.
Das ist so Stück für Stück passiert. Also natürlich hätte ich mir, als ich beim Roten Kreuz erschien mit 17,5 oder so in dieser Grundorganisation, da war ich schüchtern, da hätte niemand sich je vorstellen können, dass ich mich mal vor eine Versammlung stelle und da irgendwas spreche. Und ich habe mich halt entwickelt auch in diesem Roten Kreuz. Und ansonsten hat es vielleicht was damit zu tun, wie du schon rausgefunden hast, dass ich also jemand bin, der, anstatt zu sagen, was alles blöd ist, es lieber selber in die Hand nimmt und es einfach macht, Verantwortung übernimmt und sich nicht davor scheut, das auch an verantwortlicher Stelle zu tun. Und das, wenn ich das für mich wahrscheinlich lebe, ich das auch so deutlich nach außen, dass andere auf die Idee kommen, mich an solche verantwortlichen Positionen wählen zu wollen. Und so ist es Stück für Stück passiert.
Genau, aber das ist ja quasi, die Stationen sind ja so ein Stück weit. Also ich habe gelesen, du bist ja, also warst dann im Landesvorstand in Sachsen erst als Landesärztin.
Ja.
Dann bist du seit 2004 Vizepräsidentin in Sachsen. Das heißt, das sind ja auch schon über 20 Jahre. Dann hast du den Landesverband im Bundesausschuss Wohlfahrts- und Sozialarbeit vertreten und seit 2021, weil du Bundesleiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit bist, bist du auch im Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes. So. Also das heißt, klar, das hat sich so ergeben und baut irgendwie auch aufeinander auf. Ich habe mich aber schon gefragt, weil das sind ja auch ganz viele unterschiedliche Rollen. Also du hast eine Rolle im Landesverband, du hast eine Rolle im Bundesverband und eine Rolle in der Gemeinschaft. Wie managt man sowas?
Da muss man gut sortiert sein. Ja. Also ja, da sind, also das managt man vielleicht, indem man sich sortiert und indem man auch mal Prioritäten setzt, weiß, was jetzt an welcher Stelle gerade wichtig ist. Ich meine, ich bin ja quasi in der Rolle der Bundesleiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit im Präsidium. Das ist ja dort meine Hauptrolle, sage ich jetzt mal. Von daher ist das gar kein Widerspruch. Und das Thema in meinem Landesverband, das ist mir wichtig, weil mir das einfach nach unten ganz viele Möglichkeiten gibt zu sehen, wie tatsächlich das im richtigen Leben funktioniert, was mir in der Rolle im Präsidium dann auch wieder hilft. Und da habe ich einfach so viele Kontakte und da ist das so, bei uns im Landesverband habe ich so ein Stück weit die Rolle der Vizepräsidentin für die Ehrenamtlichen zum Anfassen, die zu den Veranstaltungen kommt, der man um den Hals fallen kann, die man schon ewig kennt, die sich auch mal Sorgen und Nöte anhört, die so ganz zwischenmenschlich im Roten Kreuz passieren und dann da mal eine Lösung findet und so. Mein Kollege Vizepräsident ist gleichzeitig der CDU-Vorsitzende des in Sachsen und den sehe ich selten. Das ist eben so. Und das ist so eine Rolle, ja, wo die, glaube ich, auch mit ganz viel Erfahrung, du, da habe ich sitze letztlich, wenn man das alles zusammenzählt, seit 1992 im Präsidium unseres Landesverbandes. Damit bin ich dort der absolute Dinosaurier.
Wie ist das? Also, weil du erlebst ja dann auch viel, die kommen und gehen wahrscheinlich auch, gerade so, ja. auch wahrscheinlich auch PräsidentInnen und so weiter. Was kann man da, also was lernt man da draus? Gibt es da so Situationen, wo man sagt, ah ja, kenne ich schon oder ist ja interessant oder was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du die Konstante bist und dann ändert sich das?
Also schon auch, indem ich durchaus diejenige bin, die mal sagen kann, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Was ja kein Grund ist, sie nie zu ändern. Aber manchmal ist es ja wichtig zu wissen, warum sowas entstanden ist, wo sowas herkommt und was jetzt anders ist, als dass man es jetzt tatsächlich einfach anders anfassen kann. Ich bin tatsächlich schon immer ein Mensch, der unheimlich gern gestaltet. Also ich finde das auch total langweilig, wenn es noch so wäre wie vor 30 Jahren. Und ich glaube, da muss man sich halt anpassen, da wo es gerade hinpasst, wie man das so hinbekommt, wie man, damit man auch sich eben mit der Zeit auch bewegt und Herausforderungen, die ja immer wieder neu sind, auch immer wieder neu begegnen kann.
Wird es dann auch wertgeschätzt, so diese Erfahrung oder diese Konstante? Also ja. Wird das auch als Ressource genutzt?
Ja.
Dann würde ich thematisch ein Stück noch überleiten, quasi in Richtung der Zielgeraden, weil wir ja jetzt schon ein paar Minuten sprechen. Ich hatte mir noch vorgenommen, das Thema Frauen im Roten Kreuz mit dir zu besprechen, weil du auch insbesondere da schon mal auf einem Panel mit dabei warst, wo wir auch ja eine Folge dazu gemacht haben. Starke Frauen, starker Verband heißt die Folge und die Paneldiskussion. Letztlich ging ja geht die Rotkreuz-Idee zurück auf die Schlacht von Solferino 1859 und was da ja passiert ist, ist, dass insbesondere die Verwundeten dieser Schlacht, die haben ja letztlich die Frauen, insbesondere auch Castiglione, versorgt, also das, wo die Verwundeten ja hingebracht worden sind und so. Also man könnte sagen, die ersten Rotkreuzerinnen waren die Frauen von Castiglione, obwohl es da noch gar kein Rotes Kreuz gab.
Stimmt.
Dann ist ja dieses Genfer Komitee der Fünf, was dann letztlich irgendwie so die Grundorganisation, also der Vorläufer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuzes. Überraschung, das sind fünf Herren. Wo sind denn die Frauen im Genfer Komitee der Fünf?
Also wir reden da von Mitte des 19. Jahrhunderts, lieber Gabriel. Da gab es, glaube ich, fast nirgendwo Frauen in irgendwelchen Komitees. Da müssen wir, glaube ich, einfach an der Stelle, ist das, denke ich, der Zeit geschuldet.
Okay, das heißt, das Rote Kreuz hat sich da nicht hervorgetan, aber es war jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Genau.
Okay, es gibt so ein bisschen die Story, dass also Henri Dunant, der ja so ein Stück weit diese Erlebnisse von Solferino in seiner Erinnerung in Solferino verarbeitet hat, dass der ja die, also diese, das Dokument hat er ja verschickt an die Mächtigen dieser Zeit, um quasi so diese zwei Ideen zu streuen. Einerseits zu sagen, hey, wäre doch gut, wenn man so Hilfsgesellschaften gründet, also Vorläufer Rotkreuz und Rothalbmond-Bewegung, und wenn man sich völkerrechtliche Regeln gibt, die in bewaffneten Konflikten gelten, Vorläufer der Genfer Abkommen. Und es gibt so ein Stück die Geschichte, dass die Ideen sich auch deshalb gut verbreiten konnten, weil insbesondere die Frauen dieser Herrscher das Anliegen unterstützt haben. Hast du da mal was dazu gelesen? Ist da was dran?
Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also für Sachsen kann ich das hundertprozentig so sagen. Da ist es die Kronprinzessin Carola gewesen, die praktisch erst ihren Schwiegervater und dann nachher ihren Mann dazu bewegt hat, sich da anzuschließen. Und Henri Dunant, der ja auch in Dresden beim König eine Audienz hatte und die Unterstützung des sächsischen Königs dann hatte. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass so in der Tradition dieser Herrscherhäuser praktisch der Teil Soziales, würde ich jetzt mal sagen,
der war quasi outgesourced,
traditionell bei den Frauen lag. Und das ja schon so ein Stück weit, also das sich kümmern um Verletzte, Verwundete, Kranke, schon in den Teil Soziales fiel. Also insofern glaube ich, das hat was damit zu tun, dass das praktisch das Ressort der Frauen war, die dann aber natürlich für einen Beschluss und für eine Gründung irgendwelcher Dinge an ihre Männer abgegeben haben. Der erste Verein, Rotkreuzverein in Sachsen, hieß ja dann auch eben nicht Carola-Verein, sondern Albert-Verein.
Genau, der Albert-Verein, 1867 gegründet, dessen Vorsitzende dann ja aber Carola war, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es heißt aber, Albert musste das gründen, aber sie durfte dann Vorsitzende sein. Insgesamt haben ja auch diese Frauenvereine auf jeden Fall eine Rolle gespielt in der Entwicklung der Rotkreuz-Organisation. Und du hast es gerade schon angedeutet, eben auch mit diesem Albert-Verein. Der Landesverband Sachsen hat ja gerade die Geschichte von Marie Simon aufbereitet. Also gibt es ein Buch, der Untertitel heißt Die deutsche Nightingale aus der sorbischen Lausitz. Das ist ein Buch von Jürgen Helfricht, können wir auch in den Shownotes verlinken. Und ihr habt es auch veröffentlicht. Und Marie Simon hat sich große Verdienste beim Aufbau des Roten Kreuzes in Sachsen und auch in der Krankenpflege erworben. Magst du vielleicht aus deiner Perspektive mal sagen, was macht Marie Simon aus, wer war das und vielleicht was beeindruckt dich daran an der Figur?
Also Marie Simon ist eine super spannende Figur, die wir eher zufällig wiedergefunden haben, von der wir aber glauben, dass die hundertprozentig in die Rotkreuzgeschichte, also in die Geschichte der deutschen Rotkreuzbewegung gehört. Das Spannende an Marie Simon ist, dass das tatsächlich ein unehelich geborenes sorbisches Mädchen ist. Für alle, die das nicht wissen, die Sorben sind eine slawische Minderheit, die in Ostsachsen leben, schon länger. Aber natürlich wie so viele Minderheiten quasi eben auch eher gesellschaftlich niederrangig waren, insbesondere da in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn man sich vorstellt, so ein Mädchen, das dann da auch noch unehelich geboren worden ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die irgendeine Form von Zukunft hat. Und diese Frau hat es tatsächlich geschafft, einziges bürgerliches Mitglied des Vorstandes dieses Albert-Vereins zu werden. Die hat ein paar ganz verrückte Dinge in ihrem Leben gemacht. Irgendwann ist sie nach Dresden gekommen und hat geheiratet, hat sich scheiden lassen.
Genau.
Das ist ja auch, sage ich mal, Mitte des 19. Jahrhunderts.
Unerhört,
genau. Hat dann einen Weißwarenhändler geheiratet, der seinen Laden in bester sächsischer Lage, also am Altmarkt in Dresden hatte. Hat von dem das Geschäft überschrieben bekommen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Und war eine der wenigen Frauen, die in Dresden Bürgerrechte hatte. Auch das war ja sehr ungewöhnlich. Da musste man irgendwas Besonderes gemacht haben, zum Beispiel ein eigenes Geschäft besitzen. Und sie hat dann in den ersten kriegerischen Handlungen der Schlacht von Königgrätz sich praktisch darum bemüht oder sich berufen gefühlt, dort verwundeten Soldaten zu helfen. Über diesen Albert-Verein ist sie praktisch auch als eine der ersten Sächsinnen mit dem Rotkreuzzeichen und unter der Fahne der gerade neu gegründeten Rotkreuzorganisation dort im Feld gewesen und hat organisiert, dass da Hunderttausende Verwundete versorgt werden. Und das hat ihr sehr hohes Ansehen wiederum bei der sächsischen Gesellschaft eingebracht, weil das natürlich die Söhne der sächsischen Bürger waren, die sie dann im Zweifel gerettet und zurückgebracht hat. Und darüber konnte sie dann sozusagen halt sehr viel Gutes tun für die Gründung von Rotkreuz-Organisationen und hat dazu aber auch, daneben aber auch ein Buch über Krankenpflege geschrieben und veröffentlicht.
Genau.
Das ist eine super spannende Frau. Es lohnt sich total, Werbeblock, das Buch zu kaufen und diese wirklich spannende Biografie von Marie Simon zu lesen, weil die schon zeigt, was starke Frauen im Roten Kreuz bewegen können.
Also kann ich 100% bestätigen. Wir haben das ja großzügigerweise als Geschenk bekommen auf einer Veranstaltung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, da haben sich die Konventionsbeauftragten getroffen.
Genau. Ja.
Und da haben wir das als Geschenk bekommen vom Landesverband Sachsen. Wirklich lesenswert und wirklich bemerkenswert. Du hast schon skizziert, dass das tatsächlich ein untypischer Lebenslauf war. Und auch so diese Art und Weise, da sind so Szenen beschrieben, wie sie da eben im Feld und sie musste irgendwelche Regeln einhalten und sie kriegt nicht das, was sie will und sie hat aber einen Soldaten dabei und dann verweist sie auf dem sein Gewehr und sagt, dass der das auch benutzen wird. Also sie wurde ja nicht schüchtern, hat da offensichtlich sich durchgesetzt und da sind wohl viele Briefe auch erhalten, aus denen das ein Stück rekonstruiert ist, die sie geschrieben hat. Wie wichtig, würdest du sagen, ist es, solche Geschichten von Frauen im Roten Kreuz auch zu erzählen?
Also an der Stelle ist es für mich in zwei Dingen wichtig. Zum einen, das hat noch was sozusagen mit geteiltem und wiedervereintem Roten Kreuz zu tun. Ich finde es für uns, für den Landesverband Sachsen, ganz wichtig zu zeigen, dass es diese tollen Rotkreuz-Geschichten nicht nur in den westlichen Landesverbänden gibt, sondern hier auch. Auch wenn die eine Weile aus verschiedenen gesellschaftspolitischen Gründen einfach brachgelegen haben und wir sie jetzt gerade wiedergefunden haben, ist das schon ein Stück Identität, was uns auch stolz macht und was auch sagen kann, passt auf, auch hier gibt es eine ganz lange Rotkreuz-Geschichte und Tradition. Uns gibt es auch nicht erst seit 35 Jahren, sondern schon länger und mit dieser großen Rotkreuz-Tradition. Das Zweite ist, du hast dieses Panel erwähnt. Als ich mich darauf vorbereitet habe, auch auf meine Keynote zu dem Thema, habe ich mich schon auch mit der Frage Frauen in Führungspositionen und Rolle der Frau im Roten Kreuz beschäftigt und habe dabei gelernt, dass da Vorbildwirkung was ganz Wichtiges ist, um junge Frauen und Mädchen sozusagen dazu zu bewegen, den Mut zu haben, Führungspositionen zu übernehmen und sich wirklich einzubringen, ist es wichtig zu zeigen, dass das funktioniert und dass es da gewisse Vorbilder geben muss, die muss es nicht nur historisch, sondern glaube ich noch viel wichtiger aktuell gehen.
Ja, genau. Mhm.
Aber auch solche historischen Personen finde ich dabei durchaus wichtig.
Mhm. Okay. Aber das wäre vielleicht jetzt noch meine Frage gewesen, genau, weil, also klar, das ist vielleicht, kann ein Vorbild sein, aber es ist eben aus einer ganz anderen Zeit. Und vielleicht braucht es dann eben auch die Anschlussfähigkeit an mehr in die Gegenwart. Würdest du sagen, dass du selber so ein Stück ein Vorbild auch für Frauen im Roten Kreuz bist? Oder siehst du das nicht so für dich?
Doch, ich hoffe das eigentlich.
Okay.
dass ich durchaus zeigen kann, dass es nichts damit zu tun hat, ob man Frau ist oder nicht. Also ich habe das, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle aufgeschrieben und auch schon mal gesagt, das ist ein Vorteil, den ich aus meinem ersten Leben mitbringe. Ich bin quasi aufgewachsen in der DDR mit einem ganz anderen Selbstverständnis von Gleichberechtigung. Mit diesem Selbstverständnis, dass es egal ist, ob Frau oder Mann, wenn man das möchte, kann man das alles erreichen. Und das hat mir meine Mutter auch vorgelebt, dass das so ist. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Voraussetzung neben allen anderen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Und da wird ja heutzutage ganz viel diskutiert, ob der, was weiß ich, mit mehr Kinderbetreuung das für Frauen günstiger ist oder ob das Ehegattensplitting abgeschafft werden muss, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und so Geschichten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ob man dieses Selbstverständnis in sich hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, das sozusagen, dieses Vorbildwirkung weiterzugeben. Es geht.
Ja, das hat mich noch beschäftigt. Ich glaube, das war tatsächlich bei der Podiumsdiskussion, wo du das auch so beschrieben hast, genau diese Tradition, also dass eben berufstätige Frauen in der DDR ganz normal waren. Und dann du im Medizinstudium quasi, was du ja im Osten oder in der DDR begonnen hast und dann in der Bundesrepublik beendet hast. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du dann erzählt, dass quasi da eben in dem Zusammenhang, weiß nicht, ob es ein Professor war oder wie die Situation war, wo dann quasi die Botschaft war, jetzt darf ich es endlich sagen. Aus meiner Sicht haben Frauen in der Medizin nichts verloren. Und wo ich mir gedacht habe, hey, wie krass, was für ein Rückschritt, wie bekloppt
genau. Muss
man sein. Wie hast du das erlebt? Also es ist ja auch so etwas, wo man sagt, das hätte vielleicht die Bundesrepublik von der DDR lernen können.
Ja, Das war tatsächlich ein Professor in der Staatsexamensprüfungssituation.
Oh, super.
Ganz großartig. ich habe die Prüfung bestanden, wenn das jemanden interessieren soll. Ich lasse mich davon sowas nicht unterkriegen. Ja, ich erlebe das tatsächlich als Rückschritt.
Mhm.
Also ich habe schon, ich habe da vorhin vielleicht zum Thema Jugendrotkreuz nochmal zurück, diese Situation, ne, mit den Mädchen und Frauen bauen einen Ökoteich.
Mhm.
Das ist ja völlig abwegig, ne, sowas. Als wir haben Anfang der 90er Jahre erlebt, dass das Deutsche Jugendrotkreuz begonnen hat, sich mit Frauen- und Mädchenarbeit mit dem Thema Gleichberechtigung ernsthaft zu beschäftigen. Und weißt du, was passiert ist?
Hm?
Die ersten Frauen, die tatsächlich Landesleiterinnen Jugendrotkreuz waren, kamen alle aus dem Osten.
Also ja, die kamen aus dem Osten, ja klar. Mhm.
Und dann hat man uns erklärt, ihr seid jetzt verantwortlich für Frauen- und Mädchenarbeit.
Mhm.
Und wir haben überhaupt nie verstanden, was die von uns wollen.
Geht.
Hä? Was ist das denn?
Was ist das? Ja, genau.
Was wollt ihr denn? Was soll das denn? Weil wir sind ja in unserem jugendlichen Leichtsinn und mit völliger Selbstverständlichkeit, dass das gar kein Thema ist, weißt du? Mhm. Praktisch zur Sache gegangen. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich erst sehr viel später verstanden habe, dass eben genau das Problem ist, dass gleichaltrige Frauen, damals eben noch junge Frauen und Mädchen, die im westlichen Teil der Bundesrepublik aufgewachsen waren, dieses Selbstverständnis schon gar nicht hatten. Und es dann schon deswegen für sie sehr viel schwerer gewesen ist, eben so eine Rolle zu übernehmen. Das habe ich aber in dem Moment dort nicht gewusst. Also woher sollte ich das auch wissen? Ich habe einfach nur nie verstanden, was der Quatsch soll.
Mhm. Würdest du sagen, hat es für deinen eigenen Weg im Roten Kreuz eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist?
Nee, das glaube ich nicht.
Mhm.
Ja, klar, als wenn ich nicht Frau wäre, wäre ich nie Vizepräsidentin geworden. aber dann wäre ich wahrscheinlich irgendwas anderes geworden, wo man nie unbedingt eine Frau dazu sein muss. Das glaube ich eigentlich nicht.
Mhm. Und wenn du heute, also das war ja genau auch Thema dieser Podiumsdiskussion, ein Stück weit schon auch die Rolle von Frauen heute im Roten Kreuz. Was ist da dein Eindruck? Was hat man da erreicht? Oder wo fehlt vielleicht auch noch? Was braucht es für Rahmenbedingungen, damit das noch selbstverständlicher ist, dass insbesondere auch in Verantwortungsrollen mehr Frauen da im Lead sind?
Naja, also da stoße ich schon noch. Natürlich bin ich, also sage ich mal, auch häufig je weiter oben die Führung, du hast es ja vorhin geschildert, ne, wie ich so nach oben aufgestiegen bin, je höher man kommt, umso weniger Frauen werden es. Und umso schwieriger wird es auch als Frau tatsächlich, sich ernst genommen zu fühlen und auch so ernsthaft wahrgenommen zu werden. Da sind natürlich auch, sage ich mal, viele alte, weise Männer unterwegs. Ich habe eigentlich die ganz dringende Hoffnung, dass wenn da mal die nächste Generation nachrückt, dass das besser wird.
Mhm.
Weil da sind schon auch noch viele unterwegs, für die das eine große Selbstverständlichkeit ist, die es natürlich nicht sagen, aber eine große Selbstverständlichkeit ist, dass man Frauen nie ganz so ernst nehmen muss. Also ich erlebe da schon Situationen, so sage ich mal, wie soll ich das erklären? Zum Beispiel die Situation, dass ich also vehement zu irgendeiner Stelle meine Meinung vertrete im Präsidium und mich nachher einer, den ich schätze und der wirklich nett ist, anguckt, in der Pause beiseite nimmt und sagt, wer hat sie denn gebrieft, dass sie das so sagen sollen? Wo ich denke, niemand, meine Ureigene.
Das habe ich mir selbst ausgedacht.
Ne? So diese Situation, das ist so, ja, was soll ich dazu sagen? Und sowas kriegt man auch, glaube ich, nicht per Order aus den Köpfen. Sowas muss sich entwickeln, diese ganz große Selbstverständlichkeit. Und da gehören halt, glaube ich, die zwei Seiten dazu. Die Seite, dass es anerkannt wird, dass eine Frau das genauso gut kann. Und, glaube ich, aber eben auch, dass Frauen sich das tatsächlich zutrauen. Also das finde ich fast noch wichtiger, den Teil, dass Frauen da in Netzwerken zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen in solchen Themen und sich gegenseitig auch den Mut und die Kraft geben, einfach da genauso selbstverständlich in einer Führungsrolle aufzutreten, wie ein Mann das selbstverständlich immer kann. Ich kann noch eine andere Geschichte dazu erzählen, weil das ist so, ich bin vor vielen Jahren, 2013 ist das, da ist in Sachsen ganz plötzlich mal unser Präsident verstorben und ich habe ein Dreivierteljahr als Präsidentin amtiert und bin in der Zeit mehrfach gefragt worden, ob ich nicht Präsidentin werden möchte. Und ich habe damals gesagt, ich will das nicht. Weil der Grund dafür war, weil ich hatte noch eine praktisch nicht erwachsene Tochter, ich war noch mitten im Berufsleben und ich habe gesagt, wenn ich dieses Amt des Präsidenten oder der Präsidentin so ausfüllen möchte, wie das mein persönlicher Anspruch wäre, dann müsste ich an irgendeiner anderen Stelle Abstriche machen, vielleicht weniger arbeiten oder an der Familie, was ich mir nicht vorstellen kann, Abstriche machen. So wie ich augenblicklich situiert bin, kann ich das nicht so ausfüllen, wie ich es mir vorstelle. Und damit war das Thema für mich beendet. Ich habe das dann später mal einer guten Freundin, erfahrenen Dame erzählt und die hat gesagt, genau, das ist das Problem. Das ist eine typisch weibliche Ansicht.
Ja, kann schon sein, genau.
Ist eben so.
Annette, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Also da gab es, glaube ich, so eine Reihe. Mein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis so aus diesen Jugendzeiten ist tatsächlich alles, was so mit diesen Wendezeiten zu tun hat. Später dann gehört zu sehr prägenden Momenten gehören die beiden Hochwassererfahrungen hier in Sachsen. Insbesondere 2013, wo ich als Präsidentin amtiert habe und hier Hochwasser war. Sehr prägend war für mich das Thema Flüchtlingskrise 2015 und zwar deswegen, weil wir da hier in Sachsen ganz besonders das erste Mal erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn man als Rotes Kreuz nicht automatisch zu den Guten gehört,
sondern
mit Steinen beworfen wird für seinen Einsatz für Menschlichkeit. Ja, so die Dinge, denke ich.
Und was ist dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Ganz viel Neugier mitbringen. Und ganz viele Dinge ausprobieren, die man im Roten Kreuz machen kann und sich nicht sofort irgendwie für irgendwas festlegen lassen. Man muss ein bisschen Standvermögen haben, wenn man im Roten Kreuz will. Man kommt da in der Regel, aber ist nicht bösartig, das hat was mit Gruppendynamik zu tun, in schon so ziemlich festgefahrene Strukturen, da muss man irgendwie reinpassen. Aber das Tolle am Roten Kreuz ist, und das soll man tatsächlich auch ausnutzen und ausprobieren, das ist praktisch eigentlich für jeden Geschmack irgendeine tolle Sache gibt, wo man sich beim Roten Kreuz engagieren kann. Und dann muss man vielleicht auch eine Weile suchen, bis man die richtige gefunden hat.
Danke fürs Teilen und danke für den Tipp. Und ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und zu Gast warst in dem Podcast 7 gute Gründe.
Sehr gern, es war mir ein Vergnügen.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.